Sie hören einen Podcast von DRS1. Doppelpunkt. Forum.
Was soll man machen, wenn man als Tochter merkt, dass die Mutter immer verwirrter ist, das aber abstreitet? Wer hilft der pflegenden Tochter, wenn die nicht mehr mag, aber glaubt, sie sei das der Mutter irgendwie schuldig? Was, wenn die eine die Tochter alles übernimmt und die andere sich nicht gross darum kümmert, Geschwister? In dieser späten Eltern-Kind-Beziehung gibt es viele Konflikte, die aufbrechen können. Wir nehmen die häufigsten unter die Lupe in dieser ersten Stunde Doppelpunkt-Forum und analysieren dann in der zweiten mit der Gerontopsychologin Bettina Ugolini, was dahinter steckt. Und wir zeigen, wie man aus solchen Sackgassen auch wieder rauskommt. In der ersten Stunde hören Sie eine Sendung von der Cornelia Gassis. Zu dem Thema von dieser ersten Stunde ist übrigens auch ein Buch rausgekommen. Es heisst «Ich kann doch nicht immer für dich da sein. Wege zu einem besseren Miteinander von erwachsenen Kindern und betagten Eltern». Bettina Ugolini ist bei uns im Studio. Sie haben ja das Buch zusammen mit der Cornelia Gassis geschrieben. Sie sind auch Ratgeber-Expertin bei uns auf DRS1, wenn es um Fragen ums Leben im Alter geht. Wieso brennt denn das Thema jetzt so vielen Menschen unter den Nägeln, das mit den betagten Eltern?
Ja, Herr Sigmann, ich glaube, da sind verschiedene Gründe vorhanden. Einer der wichtigsten ist wahrscheinlich, dass wir eine ganz neue Konstellation haben, dass die Generationen über einen längeren Zeitraum miteinander leben. Nebeneinander. Heute sind es nicht nur drei, sondern in den meisten Fällen sogar vier Generationen, die irgendwie miteinander auskommen müssen. Das ist mal ein Punkt. Der zweite ist, dadurch, dass die Konstellation neu ist, haben wir keine Vorbilder. Wir können nicht zurückgucken, wie hat es denn meine Mutter, mein Vater gemacht, sondern ich muss selber Wege finden. Und der dritte wichtige Punkt ist, glaube ich, dass in diesem Thema wie noch keine Stimme ist. Man darf zwar manchmal klagen über Schwierigkeiten in der Kindererziehung, aber klagen darüber, dass man mit der alten Mutter nicht zurechtkommt, das ist immer noch ein Tabu. Und ich glaube, darum brennt es so vielen Menschen unter den Nägeln.
Wenn jetzt bei Ihnen da gerade Fragen auftauchen, Sie auch selber Erfahrungen in aussättigenden Situationen gemacht haben, mit den eigenen Eltern, mit den Geschwistern in so einer Situation. In der zweiten Stunde von diesem Doppelpunkt-Forum geben wir dann Ihnen das Wort. Sie können ab sofort Fragen stellen und die uns per Mail schicken an doppelpunkt@drs1.ch. Fragen zu diesem Thema, ältere Töchter mit ihren betagteren Müttern oder Vätern. Sättige Fragen jetzt an doppelpunkt@drs1.ch. Wir tun sie beantworten in der zweiten Stunde. Sie können sich aber auch bei uns telefonisch melden. 0848 440 222 ist die Nummer von uns. 0848 440 222. Bettina Ugolini beantwortet dann Ihre Fragen, wie gesagt, in der zweiten Stunde und redet mit Ihnen da auf deren Seite über Ihre gemachten Erfahrungen und gibt Ihnen auch Rat. Und jetzt also als Einstieg ins Thema «Alte Töchter, greise Mütter». Eine Sendung von der Cornelia Gassis.
Wissen Sie, ich kann da nicht mehr länger zuschauen. Meine Mutter bringt ihr Leben einfach nicht mehr auf die Reihe. Früher, ja, bis vor etwa 3 Jahren, hat sie immer alles im Griff gehabt. Sie hat viel unternommen, sie hat immer wie aus dem Drückli ausgesehen, sie war zuverlässig gewesen. Aber jetzt, seit mein Vater gestorben ist, kommt sie sich selber abhanden. Ja, so könnte man es sagen. Das kann ich doch einfach nicht zulassen. Also, wenn ich sie gehe besuchen, das mache ich 2-mal pro Woche, dann fallen mir immer so Sachen auf. Zum Beispiel hat sie einen Fettflecken auf der Bluse und merkt es nicht. Das ist ja nicht so schlimm, aber das wäre früher noch nie passiert. Auch mit den Finanzen hat sie keinen Überblick mehr. Letztens habe ich gesehen, dass sie einen ganzen Berg Mahnungen hat. Ich wollte doch nicht, dass sie am Ende noch betrieben wird. Oder im Kühlschrank hat sie Lebensmittel, die schon längstens abgelaufen sind. Verschimmelte Leberwurst, verschrumpfelte Tomaten, Milch, die übergefallen ist. Macht mir dann immer Sorgen, dass sie mal noch eine Lebensmittelvergiftung bekommen könnte. Ich habe probiert, mit ihr zusammen den Kühlschrank zu entrümpeln und ihre ganz lieb zu erklären, wieso das jetzt bitter nötig sei. Aber sie war eingeschnappt. Ja, sie ist richtig hässig geworden und hat gesagt, sie könne schon noch für sich selber sorgen. Sie habe 85 Jahre Lebenserfahrung und sie kein kleines Kind. Mich ging das alles gar nicht an.
Zunächst muss man zu dieser Schilderung der Tochter sagen, dass die Sorge, die sie da ausdrückt, auf der einen Seite absolut verständlich ist. Also wenn man nach Hause kommt und die Mutter besucht und sie so anders vorfindet, als man sie bis dato erlebt hat, dann ist das Grund zur Sorge. Und die Beispiele, die sie hier beschreibt, also dass die Mutter sich äußerlich vernachlässigt, aber auch, dass Mahnungen im Haus sind, dass die Lebensmittel nicht mehr adäquat sind, die geben wirklich Anlass zur Sorge. Da scheint etwas vielleicht wirklich nicht in Ordnung zu sein.
Das ist Bettina Ugolini, eine Doktorin von der Psychologie und eine Spezialistin, wenn es um Psychologie vom Alter geht. Sie arbeitet am Zentrum für Gerontologie von der Universität Zürich und beratet auf der Fachstelle LIA regelmässig Menschen, die nicht mehr weiter wissen, wenn es schwierig wird mit dem eigenen Altsein oder dem Altsein von Anvertrauten. LIA ist die Abkürzung von Leben im Alter. Die Konflikte, die in diesem Doppelpunkt zu Spruch kommen, begegnet der Beratungsexpertin Bettina Ugolini sehr häufig.
Was die Tochter allerdings hier gemacht hat, ist, wenn sie auch von sich selber beschreibt, sie hätte es sehr lieb gemacht, aber sie hat da doch eine Form von Übergriff in das Leben der eigenen Mutter gestaltet, indem sie sagt, jetzt räumen wir mal den Kühlschrank auf und dann auch noch Dankbarkeit ihrer Mutter erwartet. Und es scheint, als hätte sich die ältere Dame hier doch bedroht und bevormundet gefühlt und auch dementsprechend reagiert.
Also da ist ja eigentlich der Konflikt zwischen Fürsorge von der Tochter einerseits und selbstständig bleiben wollen, selbstständig sein wollen, Selbstverantwortung tragen von der Mutter. Das ist wahrscheinlich etwas, was sie häufig antreffen. Das ist ein schwieriger Konflikt. Wie kann man sich da bewegen als Tochter?
Also ich denke, in einer normalen Situation, ich halte diese Situation für doch schon bereits etwas außergewöhnlich, geht es darum, immer wieder der Mutter verständlich zu machen oder auch zu betonen, dass man bereit ist zu unterstützen, ohne in das Leben des anderen einzugreifen. Also immer wieder zu sagen, du bestimmst eigentlich, wie die Hilfe oder die Unterstützung, die ich leiste, aussieht, was für dich wirklich richtig ist. In diesem Fall, glaube ich, kommt zu dieser Fürsorge der Tochter ein weiteres Gefühl dazu, nämlich das Gefühl von Verantwortung. Da geht es nicht nur darum, ich möchte für meine Mutter da sein, sondern die bemerkt ja nun hier, dass da wirklich Dinge passieren, die ungut sind. Nicht nur die sie nicht für gut hält, sondern die wirklich ungut sind. Und da ist natürlich die Frage, wer hat jetzt hier die Verantwortung? Kann ich da die Autonomie der Mutter gewähren lassen mit dem Risiko, dass sie sich schlecht ernährt, dass sie betrieben wird? Oder muss ich da als Tochter jetzt anders eingreifen?
Anders eingreifen könnte ja heißen, eine Krankheitsvermutung haben. Beispielsweise die Vorstellung haben, meine Mama wird langsam dement. Sie sagt ja, mir kommt eigentlich meine Mutter abhanden. Und dann, wie ansprechen so einen Krankheitsverdacht?
Bei diesem Beispiel, denke ich, würde ich in zwei Richtungen erstmal denken, bevor wir uns damit beschäftigen, wie sie das anspricht. Aber ich glaube, sie betont ja hier drin auch noch, dass die Veränderung der Mutter begonnen hat nach dem Tod des Vaters. Und was eine ganz schwierige Abgrenzung ist, sind die Krankheitsbilder Demenz und Depression. Also hier geht es darum, auf der einen Seite könnte man sagen, vielleicht ist das ganze beschriebene Verhalten eine Reaktion auf den Verlust des Ehepartners. Das heißt, dahinter steht so eine Haltung wie, eigentlich ist mir alles egal. Ist mir doch egal, ob jetzt die Bluse einen Flecken hat oder ob die Milch da schon abgelaufen ist. Es interessiert mich nicht, wozu bin ich eigentlich noch da? Und das ließe sich in einem Gespräch ja relativ schnell herausarbeiten, indem man die Mutter einfach mal fragt, wie es ihr geht. Was beschäftigt dich? Wie gestaltest du dein Leben im Moment? Wie ist es für dich, ohne Papa zu leben? Um da rauszuhören, wie groß ist die Trauer noch und wie groß ist das aktive Leben dieser Person eigentlich noch? Das wäre so die Richtung Depression. Die andere Richtung, wenn ich mir vorstelle, das könnte eine Folge einer beginnenden Demenz sein, was durchaus auch plausibel erscheint, dann geht es darum, dass die Mutter dieses Verhalten gar nicht merkt. Die depressive Mutter würde wahrscheinlich antworten in eine Richtung wie zum Beispiel, ich weiß schon, du hast ja recht, meine Bluse hat einen Flecken, aber mir ist gleich, wer sieht mich eigentlich noch? Jemand, der an einer Demenz leidet, der wird erstens sagen, stimmt nicht, ist mir gar nicht aufgefallen und geht dich nichts an. Also die Gefühlslage ist eine andere. Und die Frage des Ansprechens ist, so wie Sie es jetzt gesagt haben, eine ganz, ganz heikle. Man sollte vorsichtig versuchen, diese Defizite auf den Tisch zu legen und sagen, da liegen jetzt die Mahnungen, wie wollen wir damit umgehen? Mir fällt das je länger, je mehr auf. Ich fände es sinnvoll, wir würden dieser Sache nachgehen. Und dann versuchen, in Richtung Untersuchung zu tendieren. Mit dem Wissen, dass das nicht auf Begeisterung stoßen wird, mit dem Wissen, dass man es vielleicht 2-3 Mal versuchen muss und dem Wissen, dass man vielleicht auch eine andere Person mit involvieren muss, weil man als Tochter da in einer sehr ungünstigen Position ist.
Was könnte das für eine Person sein, wo man könnte involvieren?
Also ich denke zum Beispiel, sich gut zu überlegen, gibt es noch andere Geschwister? Manchmal der Schwiegersohn. Gibt es eine Freundin, eine Bekannte der Mutter, der es auch aufgefallen ist, die gleichaltrig ist, die mal sagen könnte, du, ich finde aber schon auch, deine Tochter hat nicht ganz Unrecht. Wie ist die Beziehung zum Hausarzt? Kann der Hausarzt so etwas ansprechen? Also ich denke, ich würde da das Verantwortungsgefühl nicht so weit gehen lassen, dass die Tochter die Alleinige ist, die das anspricht, sondern ich würde sehr genau darauf achten, wie ist die Beziehung zwischen Mutter und Tochter und könnte das nicht nachher zu dem werden, vor dem viele Töchter Angst haben, dass es am Schluss heißt, du hast mich dahin gebracht. Wegen dir bin ich jetzt da und wegen dir bin ich in einem Heim. Von daher gesehen wäre ich vorsichtig mit dem.
In dem Beispiel wird ja auch wahrscheinlich ganz vieles aktuell, das eine lange, lange Geschichte hat in dieser Mutter-Tochter-Beziehung. Was finden Sie das Spezifische von der späten Mutter-Tochter-Beziehung? Jetzt auch vielleicht mal unabhängig von dieser Geschichte.
Da kommen ganz viele Dinge zusammen. Das eine ist, dass sich die Beziehung zwischen Mutter und Töchtern, aber vielleicht kann man es auch noch ein bisschen genereller sagen, zwischen Kindern und Eltern halt in der mittleren Lebensphase anfängt zu wandeln. Also dass dieses Ungleichgewicht, dass die Mütter die Gebenden sind, die Erziehenden sind und die Kinder, hier in dem Fall jetzt also die Töchter, die Empfangenden sind, das verändert sich in der Mitte des Lebens und bedeutet für beide eine Rollenveränderung. Man redet da in einer psychologischen Theorie davon, dass Kinder so etwas entwickeln müssen wie eine kindliche Reife, also eine filiale Reife. Das heißt, ich muss lernen, damit umzugehen, dass meine Eltern, meine Mutter vielleicht nicht mehr der Rückhalt sind, den ich bis dato erlebt habe. Diese Krise passiert meist dann, wenn bei der Mutter die ersten Schwächen auftauchen. Wenn Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie bisher funktioniert haben, dann passiert in den Töchtern so etwas wie, halt, da verändert sich was, da gibt es eine Unsicherheit. Das heißt, da fängt eigentlich nochmal ein Schritt zum Erwachsenensein an. Und umgekehrt besteht die Herausforderung für die Mütter darin, zu akzeptieren, dass eben bei ihnen Schwächerwerden anfängt und dass sie vielleicht die Unterstützung, die Beratung, das Dasein ihrer Kinder annehmen müssen, ohne sich wertlos zu fühlen.
Jetzt haben Sie vom mittleren Alter geredet. Wenn das kippt, wenn sich da etwas verändert, im sehr späten Alter, wie jetzt hier in dieser Geschichte, gibt es doch auch die Vorstellung, es wandelt sich das Verhältnis so, dass sich wieder Kreis schließt, dass quasi die Tochter dahinter die eigene Mutter bemuttert und die Mutter so wie eine, auch in der grossen Pflegebedürftigkeit und in einer grösseren Abhängigkeit, wie etwas zum Kind von ihrer Tochter wird. Was halten Sie von dieser Vorstellung vom Kreis, der sich schließt?
Also ich würde dem nicht wirklich zustimmen wollen, weil es da zu einer Veränderung, zu einem Wechsel der Rollen kommt. Und wenn Sie das späte Erwachsenenalter, also das hohe Alter ansprechen, dann würde ich trotzdem sagen, den Lauf nimmt diese Geschichte im mittleren Alter. Und genau die Töchter, die diese Krise im mittleren Alter nicht adäquat bewältigt haben, also im Sinne von, ich wende mich zu meiner Mutter aus einer Erwachsenenrolle, nicht aus der Kinderrolle, aus einer Erwachsenenrolle, aber eben auch nicht aus der Mutterrolle. Da passiert genau der Schritt, der am Schluss dann da endet, dass Töchter zu Mütter ihrer eigenen Mütter werden. Und das verletzt die Autonomie des alten Menschen. Und das führt am Schluss zu Konflikten. Und von daher gesehen sollte man hellhörig werden und besonnen sein, schon an dem Punkt, wo sich nur leichte Zeichen einer Veränderung zeigen, um da aus einer autonomen, eben auch als Tochter, aus einer autonomen Erwachsenenhaltung der Mutter als Partnerin zu begegnen.
Was sagen Sie jemandem, wo in Ihrer Beratung sagt, ja, aber Frau Ugolini, das ist doch der Naturlauf, das ist doch eigentlich schön, ich habe früher noch alle Fürsorge, alle Aufmerksamkeit bekommen. Und jetzt gebe ich zurück, was ich bekommen habe im späten Alter.
Also der Wunsch des Zurückzahlens ist sicher ein berechtigter und eine Wiedergutmachung für das, was ich bekommen habe. Aber es macht einen Unterschied, ob ich dabei respektiere, dass meine Mutter ein erwachsener Mensch ist mit einer eigenen Geschichte, die ihr Leben bewältigt hat ohne mich, die viele Dinge bewältigt hat in der Zeit, in der sie mich eben auch noch zu betreuen hatte. Oder ob ich meine, ich bin jetzt hier diejenige, die weiß, wo es lang geht und meine Mutter damit eigentlich in eine Kinderrolle verdränge.
Es ist wahrscheinlich dann eine sehr grosse, schwierige Gratwanderung zwischen den Demenzsymptomen, die immer stärker werden, und dem Verzicht auf Übergriff und der Erhaltung von Würde, von Menschenwürde und Autonomie. Was sagen Sie dazu, Bettina Ugolini?
Gerade im Bereich dieses Krankheitsbilds Demenz wird ja viel von Würde und Würdeverlust geredet, weil die Menschen sehr abhängig sind. Und ich finde an dem Punkt ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, die Menschenwürde, die bleibt erhalten, egal ob ich dement werde oder an einer anderen Krankheit erkranke. Das Wichtige in dem Moment ist, dass ich als Tochter wahrscheinlich an vielen Punkten Übergriffe leisten muss. Die Frage ist nur, wie ich sie leiste. Wenn ein dementer Mensch, also wenn wir Würde gleichsetzen, auch mit Respekt, Autonomie und Selbstbestimmung, dann würde man sagen, die Selbstbestimmung führt hier, auch in diesem Beispiel, ja zu einer Gefährdung, zu einer Selbstgefährdung. Und das heißt, ich muss da die Selbstbestimmung beschränken. Und jetzt kommt es ganz fest darauf an, wie ich das tue. Wenn ich es so tue, dass ich handle, wie ich es für richtig halte, dann würde ich sagen, es ist ein Übergriff. Wenn es mir gelingt, so zu handeln, wie ich meine, dass meine Mutter es wünschen würde, dann bleibt die Selbstbestimmung dieser dementen Frau ein Stück weit erhalten.
Das ist eine sehr schwierige Unterscheidung. Wo können sich Betroffene Rat suchen, Rat holen?
Ein großer Teil Ratschlag wird bei der Demenzabklärung bereits gegeben. Also wenn man wirklich sich in Memory-Kliniken begibt, werden die Angehörigen da unterstützt und geschult und können sich da beraten lassen. Hausärzte, je nachdem, wie sehr sie sich auf dieses Thema bereits spezialisiert haben. Und natürlich unsere Beratungsstelle hier gibt da Unterstützung.
Zum zweiten häufigen Konflikt zwischen alten Töchtern und ihren greisen Müttern.
Meine Mutter hat alles für uns gemacht, wirklich. Auch in schwierigen Zeiten war ihr nichts zu viel. Zum Beispiel, als meine vier eigenen Kinder noch klein waren, war sie gang am Donnerstag glätten und hüten. Ich war dann wirklich an einem Rumpf. Ohne sie hätte ich die Zeit gar nicht geschafft. Jetzt sind meine Kinder alle schon ein paar Jahre aus dem Haus und brauchen mich nicht mehr, zum Glück. Aber jetzt braucht mich meine Mutter. Und dann noch wie? Seit ihrem Schlägli vor 3 Jahren ist sie nicht mehr die Gleichliche. Sie braucht viel Pflege und für mich ist ganz klar, die überkommt sie auch. Und zwar überkommt sie die von mir. Das bin ihr einfach schuldig. Sie hat mir gegeben und jetzt gebe ich ihr zurück. Oder nicht? Darum wohnt sie jetzt bei uns. Ja, wir haben ja genug Platz. Und allein kann sie nicht mehr sein. Mein Mann ist damit einverstanden. Das musst du wissen, hat er gesagt. Das ist die Sache. Ja, und das stimmt ja auch. Er ist ja tagsüber auch noch immer ausser Haus. Aber es ist nicht immer leicht. Besonders körperlich, wisst ihr, zu waschen und so. Überhaupt die Nähe zu ihrem Körper, zu ihrer Haut, das ist wirklich noch speziell. Und das ist schon sehr intim. Sie kann halt nicht mehr alles selber seit dem Schlägli. Noch auf das WC gehe ich mit. Ja, und ein Dank für alles wäre ein Dank. Aber das gehöre ich schon wenig bis nie. Dafür höre ich immer viel Missmut. Was hat das alles noch für einen Sinn, das Leben so? Fragt Mutter viel. Oder, gell, es wird dir langsam zu viel mit mir. Und letztens hat sie gesagt, dass es besser wäre gewesen, sie wäre an diesem Schlägli gestorben. Ja, und vielleicht hat sie ja auch recht.
Die beschriebene Situation ist eine, die mir im Alltag häufig begegnet. Was an dieser Geschichte ganz auffällig ist, ist, dass die Tochter hoch motiviert ist, der Mutter einen Teil zumindest dessen, was sie von ihr bekommen hat, zurückzugeben. Also sowas wie eine Wiedergutmachung, so eine Austauschtheorie. Sie hat als Kind gegeben, jetzt gebe ich. Was mir auffällt, ist, dass sie ganz zu Beginn bereits sagt, wir haben ja genug Platz. Die Frage des Platzes zur Übernahme der Pflege und Betreuung von jemandem, der jetzt hier in diesem Fall einen Schlägli gehabt hat, was mit einer hohen Pflegebedürftigkeit einhergehen kann, darf nicht die ausschlaggebende sein.
Was muss ausschlaggebend sein?
Ich glaube, dass man sich sehr, sehr gut überlegen muss, bevor man so einen Schritt macht. Ich halte hier für ungut, dass die Tochter im Grunde genommen alleine entscheidet für ganz ungünstige Ausgangsbedingungen. Also, dass der Ehemann sagt, das ist mir gleich, das musst du selber wissen, ohne zu wissen, was das heißt für die Beziehung, für die Tochter selber, aber auch für die Mutter, die ja immer, auch wenn da genügend Platz ist, ein Störfaktor in einem Familiensystem ist, die das Leben durch ihre Pflegebedürftigkeit mitbestimmt, die bestimmten Rhythmus. Das sind Dinge, die muss man sich vorher genau überlegen. Und ich würde da jetzt sogar sagen, da sollte man sich Rat holen von Beginn an. Ehe man in so eine Entscheidung reinläuft und sagt, ja, ich bin ihr das schuldig und Platz haben wir auch und mein Mann ist nicht dagegen, also mache ich es jetzt. Das ist nicht differenziert genug für eine Pflegebedürftigkeit, die über Jahre gehen kann. Und die am Schluss jetzt hier ja ein bisschen auch dazu führt, dass die Tochter sich sogar hinreißen lässt, zu sagen, ja, vielleicht wäre es doch besser gewesen, sie wäre gestorben. Da ist ja auch eine latente Aggression gegen die ganze Situation, vielleicht gar nicht mal gegen die Mutter, aber gegen diese Situation bereits vorhanden.
Bettina Ugolini, Sie haben vorhin ein starkes Wort benutzt. Sie haben gesagt, ja, die Mutter ist ein Störfaktor durch das, was sie braucht an Pflege.
Wenn man sich ganz sachlich anguckt, dann muss man sagen, da ist eine Familie, da ist eine Ehe, da ist ein Haus, die haben ihren Rhythmus und jetzt kommt einfach eine andere Person dazu. Und das ist keine Person, die sich anpasst an das Bestehende, sondern es ist eine Person, die durch ihre Hilfsbedürftigkeit, durch ihre Pflegebedürftigkeit das Leben neu strukturiert. Und das ist zu Beginn störend. Und bei aller Motivation führt es dann am Schluss dazu, wie sie sagt, ich kann eigentlich gar nicht mehr, oder? Und eigentlich wäre ich froh, sie wäre gestorben.
Sie haben von Aggression oder latenter Aggression geredet. Da ist ja wie einmal so ein anfängliches Ja aus einer grossen Pflichtgefühl und Dankbarkeit. Und jetzt entwickelt sich über die lange Zeit und über die steigenden Anforderungen in der Pflege ein inneres Nein. Das ist wahrscheinlich etwas, was viele pflegende Töchter kennen. Also eine Hin- und Hergerissen sind zwischen ich sollte doch, aber eigentlich kann ich nicht mehr. Und da ist ja Burnout Gefahr.
Also ich denke, was hier ganz wichtig ist, ne, zu der Situation, die Tochter nimmt ja als Motiv ihrer Hilfe, dass meine Mutter eben auch geholfen hat. Der wichtige und große Unterschied zwischen Betreuung von Kindern und Betreuung von alten Menschen ist, dass man Kinder in einer Autonomie betreut. Die werden im Laufe der Betreuungszeit immer selbstständiger. Die Person, die hier krank ist, die wird immer abhängiger. Wir laufen genau in eine andere Richtung. Die Beziehung wird immer enger. Und die Gefahr vom Burnout ist deshalb so groß, weil sich die meisten Menschen so unwissend in diese Situation begeben.
Was kann sie im jetzigen Moment machen?
Also ich denke, was sie jetzt tun sollte, wäre sich jetzt unterstützen lassen. Und zwar in diesem konkreten Fall auf zwei Arten. Ich würde auf der einen Seite nach Entlastungsmöglichkeiten suchen. Da gibt es so etwas wie Spitex, da gibt es Tageskliniken, da gibt es Freiwillige, die sich ausbilden lassen als Besucher, als jemand, der vielleicht mal hütet. Da gibt es private Spitex-Organisationen, die man einbeziehen kann, um einfach Luft zu schaffen für die Tochter. Und das andere wäre jetzt mein Rat als Psychologin. Ich meinte, Christine S. sollte sich auch psychologisch begleiten lassen, weil ich denke, die Gefühle, die sie ihr hat von Aggression, sie will eigentlich nicht mehr und gleichzeitig bei dem Gedanken, sie würde die Mutter abgeben, schon die aufkommenden Schuldgefühle, das zu bearbeiten, braucht, glaube ich, Unterstützung.
Nehmen wir an, Christine S. fasst sich ein Herz, in dem Spannungsfeld zwischen innerem Nein und äußerem Ja das Gespräch zu suchen mit ihrer Mutter und so Entlastungsmöglichkeiten, wie sie jetzt gerade aufgelistet haben, anzusprechen. Wie könnte das tönen, das Gespräch?
Also ich denke, ich würde ihr raten, dass sie genau die Äußerungen der Mutter zum Anlass nimmt, so ein Gespräch zu beginnen. Also wenn die Mutter sagt, das hat doch alles gar keinen Sinn mehr und was ist es überhaupt für ein Leben und überhaupt, es wird dir alles viel zu viel. Ich glaube, die Mutter sagt das ja nicht einfach so, sondern die bietet da auch Hand, der Tochter auch mal zu sagen, ja Mami, es ist so, ich mag eigentlich nicht mehr. Und so ein Gesprächsfetzen würde ich aufgreifen, um dann die Situation zu klären und sagen, guck, wir haben beide gedacht, es geht, jetzt merken wir kommen an eine Grenze. Was können wir tun? Welchen Weg könnten wir einschlagen, dass es für mich, aber auch, dass es für dich okay ist? Und dann diese Vorschläge von Spitex Tagesklinik langsam einführen und die Mutter an dieser Entscheidung beteiligen. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass diese Mutter sich wirklich gut fühlt. Ja. Den Eindruck macht sie mir in dem Gespräch nicht.
Ein Thema, das angesprochen ist in dieser Geschichte, ist das Thema Dankbarkeit. Das spielt immer zwischen Kindern und Eltern eine grosse Rolle. Ein Wort zum Thema Dankbarkeit.
Also, dass da Dankbarkeit vorhanden ist, ist, glaube ich, klar. Also gerade jetzt hier in dem Fall, wo so viel noch zusätzlich geleistet wurde für die eigenen Kinder. Die Frage ist, wie äußert sich denn Dankbarkeit? Hat denn Dankbarkeit zur Folge, dass ich sie dann gerade zu mir nehmen muss? Oder kann Dankbarkeit sich nicht auch darin äußern, dass es sagt, ich suche mit meiner Mutter so geeignete Bedingungen, dass es für sie und für mich okay ist und dass wir unsere Beziehung leben können. Das ist ja etwas, was hier im Pflegealter komplett untergeht. Die sind beide derart gefordert durch die Pflegebedürftigkeit, dass ich eine Dankbarkeit im Sinne von, wir erleben noch Dinge gemeinsam, die unsere Beziehung bereichern, gar nicht mehr einstellen kann.
Etwas, was auch aufscheint in dieser Geschichte, ist eine Eheproblematik. Oder eine Eheproblematik, die noch entstehen könnte. Also ich nehme an, dass der Mann, der noch berufstätig ist, nehmen wir mal aus dieser Schilderung, eine ziemlich erschöpfte Frau vorfindet. Vielleicht auch eine hässige Frau, eine aggressive Frau, ein bisschen ausbrennte Frau vorfindet und dann vielleicht auch, wenn sie sich mal den Mut nimmt, ihr Herz auszuschütten, als Antwort bekommt, ja, du hast das so wollen, du hast es so entschieden. Was gibt es auf der Partnerschaftsebene zu sagen?
In diesem Fall kann man es nicht rückgängig machen, aber für jedes andere Ehepaar, glaube ich, braucht es eine andere Auseinandersetzung, als zu sagen, du, das ist die Sache. Also es ist nicht die Sache der Tochter, sondern da ist eine Partnerschaft, die beeinträchtigt wird durch diese Arbeit. Und ich glaube, was die Tochter hier unterschätzt, ist, dass sie alleine zuständig ist. Sie braucht ihren Mann ja, um diese Arbeit überhaupt leisten zu können. Die muss ja irgendwo Kraft schöpfen. Wenn nicht in der Partnerschaft, dann frage ich mich, wo sonst? Und ich denke, an dieser Stelle müsste ein Gespräch mit beiden hin. Also sich auch da klar machen, was heißt das für unsere Beziehung? Wo finden wir Freiraum für diese Beziehung? Und was heißt dein, du kannst das selber entscheiden, schlussendlich? Was hat das für Konsequenzen auch für dein Leben?
Die Mutter sagt am Schluss von dieser Schilderung einen sehr dramatischen Satz. Sie sagt nämlich, ja, es wäre vielleicht besser gewesen, ich wäre am Schlägli gestorben. Und die Tochter gibt das erst mal zu. Ja, vielleicht hat sie ja recht. Wie ist es, so einen rückwirkenden Todeswunsch zu verstehen, psychologisch?
Also ich glaube, dass in dieser Situation, so wie sie es jetzt schildert, dass sie sehr deutlich spürt, dass ihre Tochter an der Grenze ist. Und dass ich mir nicht sicher wäre, ob diese Frau wirklich sagt, ich möchte sterben, oder ob dieses, vielleicht wäre es besser gewesen, ich wäre gestorben, nicht heißt, dann würde ich dir nicht so sehr zur Last fallen. Und das ist genau das, was ich vorher meinte, mit die Situation ist ungut. Da wird zwar von außen beobachtet, die Tochter opfert sich auf und die Mutter kann zu Hause bleiben, aber was sich da innerhalb dieser Beziehung abspielt und hinter den vier Wänden, scheint mir eher nicht wirklich zuträglich zu einem positiven Ende zu sein.
Das ist der Doppelpunkt. Alte Töchter und ihre greisen Mütter. Ein Einblick in mögliche Konflikte in der späten Tochter-Mutter-Beziehung. Auskunft gibt Bettina Ugolini, eine Doktorin von der Psychologie und eine Spezialistin, wenn es um Psychologie vom Alter geht.
Sie arbeitet am Zentrum für Gerontologie von der Universität Zürich und berät auf der Fachstelle LIA regelmässig Menschen, die nicht mehr weiter wissen, wenn es schwierig wird mit dem eigenen Altsein oder dem Altsein von Anvertrauten. LIA ist die Abkürzung von Leben im Alter. Die Konflikte, die in diesem Doppelpunkt Spruch kommen, begegnen der Beratungsexpertin Bettina Ugolini sehr häufig. Auch der folgende von der MIR.
So, jetzt muss ich einmal meinen Kopf leeren. Sagen Sie einmal, darf man mit 80 nicht einfach einmal rumsitzen und faulenzen? Darf man mit 80 nicht einfach einmal nur Kuchen essen und Fernsehen schauen? Und das schon am 13. Mittag, gerade nach dem Mittagsschläfli. Ist das verboten? Nein, schauen Sie, meine Tochter meint es ja gut mit mir. Aber ich mag gar nicht mehr viel unternehmen. Es ist mir, wenn ich ehrlich bin, am wohlsten in den eigenen vier Wänden. Und ich mag gar nicht so viele Leute um mich haben. Ich verträge das nicht mehr gut. Es wird mir schnell auch zu viel. Aber die Maya, eben das ist meine Tochter, die wird dem fast ein bisschen ungeduldig und sagt, ich soll mich nicht so gehen lassen. Ich sei doch noch gut zweg. Ich soll aus dem Haus ins Kino mich mit einer Freundin in der Stadt treffen. Oder sogar noch in die Ferien. Tapetenwechsel. Aber das muss man auch wollen. Ich will die Tapete gar nicht wechseln. Nicht mehr, nein. Oder letzte. Hat mit Maya einfach angemeldet in einem Prosenektute-Kurs für Gedächtnistraining. Spielerisches Gedächtnistraining. Das war ja lieb gemeint, aber gegangen bin ich nicht. Wieso auch? Ich habe doch noch ein gutes Oberstübli. Und auch beim Essen ist sie so streng. Ich soll viel von dem und wenig von selem essen. Ich sei ein bisschen auseinandergegangen und das sei nicht gut für die Gelenke. Ich soll mir gut schauen und sicher genug Wasser trinken. Und von der Arztbesuch erzähle ich am besten gar nichts. Sonst sagt sie wieder, es wäre mir lieber, der Gegend ist zu anderen Leuten auf Besuch. Ich soll. Also ehrlich gesagt, manchmal freue ich mich gar nicht, wenn sie kommt. So husch, husch zwischen Sporttraining und Einkauf. Manchmal habe ich richtig Angst, wenn sie mir immer sagt, ich sei noch nicht so alt, wie ich tue.
Also hier finde ich absolut verständlich, dass die Mutter sich nicht wirklich freut, wenn die Tochter auf Besuch kommt mit den vielen Forderungen, die sie da an die Mutter stellt. Und wenn man sich überlegt, dass in der Literatur in vielen Büchern zu lesen ist, das Alter sei so die Zeit des Dürfens, dann scheint das jetzt hier für die Mutter ja nun gar nicht zu gelten. Ne? Die muss und muss und muss. Und ich denke, was hier passiert, ist, dass die Tochter in so eine Überfürsorge gerät. Ne? Also die hat wahrscheinlich selber Angst, sich mit dem Alter auseinanderzusetzen. Der fällt schwer. Das ist genau das, was ich bei dem ersten Beispiel erwähnt habe. Diese Veränderung der Beziehung einfach als solches zu akzeptieren, die ist nämlich in einer filialen Krise und hat keine filiale Reife im Sinne von, ich akzeptiere, dass sich etwas verändert, sondern die möchte alles so behalten, wie es ist. Also Mutter soll fit und jung und autonom sein. Und sie bestimmt aber, wie das Ganze funktionieren soll. Oder? Sie sagt, wie kommt sie jetzt zu der Autonomie und was ist für die Mutter jetzt wirklich gut? Also kippt dann in die Rolle der Mutter und sagt so, du musst es so machen und du musst dies essen und jenes essen und musst noch ins Gedächtnistraining, ohne die Bedürfnisse der Mutter überhaupt zu erfassen. Und dass die Frau, die ältere Frau, sich hier unwohl fühlt, ist, glaube ich, jedem verständlich, wenn man die Schilderung so hört.
Bettina Ugolini, da stoßt ja etwas aufeinander. Also einerseits der Jugendwahn, wo man vielleicht könnte sagen, bei der Tochter, sie ist auch angedeutet, sie ist offenbar eine sehr sportliche Person. Man nimmt noch eine Mit-50erin, vielleicht schon eine 60-jährige Frau, die natürlich selber mit dem, wie sie gesagt haben, mit dem Alter konfrontiert ist, aber fest an ihrer Fitness festhaltet. Und andererseits vielleicht aber auch unendlich Todesangst hat. Ihre Mutter könnte ihr abhanden kommen. Und jetzt mit deren übertriebenen, fast aggressiven Fürsorge versucht, der Tod aus dem Leben zu schaffen.
Also ich glaube, die versucht irgendwas aufzuhalten, was nicht aufzuhalten geht, oder? Und mit dem Tod der Mutter, also einerseits denke ich, der Tod der Mutter an sich, also als Verlust, Angst vor diesem Verlust, und andererseits wird mit dem Tod der Mutter natürlich auch das eigene Alter und das nach vorne stehen in die erste Reihe sehr offensichtlich. Und dagegen scheint sich diese Tochter vehement wehren zu wollen. Und ausbaden muss das aber diese arme ältere Mutter, die im Grunde genommen sehr wohl weiß, was ihr gut tut. Ne? Die nämlich erkennt, dass sie gewisse Dinge einfach nicht mehr mag. Und was der Tochter nicht gelingt, ist, sich in der Form mit dem Alter auseinanderzusetzen, dass sie sagen würde, was verändert sich denn wirklich und was wäre jetzt wirklich gut? Und wenn die Mutter hier sagt, ich bei mir ist am wöhlsten in meinen eigenen vier Wänden, dann hat das ja auch damit zu tun, dass sich im Alter gewisse Dinge verändern, körperliche Dinge verändern. Also Augen, Ohren, die Sinnesorgane werden schwächer. Viele Menschen bedeuten viele Sinneseindrücke, die vielleicht bei dieser Frau nicht mehr so schnell verarbeitet werden können. Das heißt, all das, was die Tochter von ihr verlangt, wird für die Mutter eigentlich zu einer Belastung und nicht zu einer höheren Lebensqualität, sondern sie verschlechtert eigentlich ihren Zustand.
Nehmen wir an, die alte Mutter käme jetzt zu Ihnen in die Beratungspraxis, was würde sie ihr raten?
Also ich würde als allererstes mal bestätigen, dass sie es richtig macht. Dass sie, wenn sie das Gefühl hat, dass es ihr zu Hause am wöhlsten ist, dass sie das auch tun soll, ohne gleichzeitig versuchen, ihr soziales Netz zu vernachlässigen. Also ein ganzer Rückzug wäre natürlich auch ungünstig. Und das Zweite ist natürlich, sie muss das Gespräch mit der Tochter suchen. Und sie müsste jetzt aus ihrer Sicht sagen, ich ordne mich nicht diesen Dingen unter, sondern das macht sie ja schon. Sie sagt ja schon hier, von den Arztbesuchen erzähle ich schon gar nichts, sonst habe ich wieder Theater. Also das heißt, sie verheimlicht und jongliert sich an den Vorwürfen ihrer Tochter irgendwie vorbei. Und ich glaube, ich würde sie so dazu ermuntern, sich nicht unterzuordnen, sondern zu sagen, du Kind, ich deine Fürsorge in allen Ehren und ich finde das auch toll, dass du dich so engagierst und mir hier Kurse organisierst, aber du hast, glaube ich, vergessen, dass deine Mutter erwachsen ist. Und ich erwarte von dir, dass du das berücksichtigst, indem dass du Dinge nicht einfach über meinen Kopf hinweg entscheidest, sondern dass du die mit mir besprichst. Also in die Richtung würde ich versuchen, die Mutter zu stärken. Das wird nicht ein einmaliges Gespräch sein, sondern da braucht sicherlich ein bisschen mehr Begleitung.
Was denken Sie, Sie schaffen ja in Altersfragen rein psychologisch. Was wird da möglicherweise reaktiviert in der Mutter-Tochter-Beziehung, wo man da einen Beziehblick kriegt?
Also ich glaube, ein Teil, an den man denken sollte, ist vielleicht, dass diese Mutter vielleicht im Leben ihrer Tochter auch eine gewisse Dominanz gehabt hat. Vielleicht war die Mutter jemand, der sehr wohl bestimmt hat, wie das Leben der Tochter zu sein hat. Und jetzt kippt die Geschichte also an eine Frage von Macht, Macht und Einfluss, wo nicht ein Zurückzahlen im Sinne von Dankbarkeit, sondern ein Zurückzahlen im Sinne von Macht. Jetzt sag ich dir, wo es lang geht. Ganz anders kann man sich aber auch vorstellen, dass vielleicht die Tochter von Grund auf eine andere Persönlichkeit ist, eine andere Charakterstruktur hat und diese vielleicht etwas behäbige Form, Lebensform der Mutter ihr Leben lang gestört hat und sie jetzt das Gefühl hat, sie könne jetzt an dem nochmal etwas verändern. Also etwas in Bewegung setzen, was lange sie gequält hat und wo sie jetzt meint, so jetzt habe ich Überhand, jetzt bin ich die Dominante, die Fitte und jetzt sage ich, wo es lang geht.
Jetzt nehmen wir mal an, die Tochter kommt zum nächsten Besuch. Die Mutter ist in der Zwischenzeit bei Ihnen in der Beratung gewesen und fasst sich ein Herz, grenzt sich ab, sagt, also ist mir nicht wohl, schau mich an, ich bin eine erwachsene, alte Mutter, ich kann bestimmen, was ich brauche und was ich nicht brauche. Was würde sie sich wünschen, dass die Tochter könnte sagen, ohne sich gerade selber zu verleugnen, in ihrer ganzen Dynamik und Aktivitätsorientierung?
Also ich würde mir erstmal wünschen, dass die Tochter überhaupt zuhört, dass die alte Dame zu Wort kommt und ihre Sache wirklich schildern kann. Ich würde aber der alten Dame auch empfehlen, nicht gerade beim nächsten Besuch das Ganze zu machen, sondern den nächsten Besuch einfach anders zu gestalten und zu sagen, du Grundschirmorn, ich hätte gern, mir würde das und das unternähen. Also dass diese Vorwürfe und das Kontrollieren in der Wohnung, wie sieht es jetzt hier aus, dass das schon mal wegfällt. Von der Tochter würde ich mir wünschen, dass sie zuhört, dass sie das ernst nimmt. Und dass sie sich vielleicht ein Stück weit darauf einlässt, zu sagen, ich bin zumindest bereit zu überdenken, was ich in den letzten Wochen oder Monaten getan habe. Ich weiß nicht, ob ich es gerade verändern kann, aber ich sehe, ich bin vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Schritt zu weit gegangen. Es war lieb gemeint, aber vielleicht war es der falsche Weg. Also ein Stück Einsicht.
Und vielleicht in der Suche Aha, wie ist das jetzt gesehen die letzten Wochen? Offenbar ist das, was ich lieb gemeint habe, nicht so angekommen. Kommt sie jetzt zu Ihnen in die Beratung? Was würde sie der Tochter sagen?
Wahrscheinlich Ähnliches, wie ich der Mutter sagen würde. Ich würde der Tochter auch sagen, dass es verständlich ist, dass sie möchte, dass ihre Mutter aktiv ist, aber dass es darum geht, immer die Mutter in diese Aktivität mit einzubeziehen. Dass sie als Tochter begleitend da sein kann, aber dass sie nicht für die Mutter bestimmen soll.
Also, was soll ich anfangen? Das ist etwas kompliziert. Meine, also unsere Mutter. Aber eben sieht er, da fängt es schon an. Die ist bald 90. Und seit sie nicht mehr im Spital muss, ist sie eben bei uns. Ich wollte sie nicht abschieben in ein Pflegeheim. Obwohl sie ehrlich gesagt viel Pflege braucht. Ihre Haut ist häufig wund und ich muss auch gerne gut schauen, dass sie nicht umgeht. Meine Schwester wäre dafür gewesen, sie in ein Pflegeheim zu geben. Ja, sie hat ehrlich gesagt, schau, ich will und kann mich nicht jeden Tag um die Mutter kümmern. Es gibt anders in meinem Leben. Gut, hey, schönen Besuch pro Woche, Logo, das ist klar. Aber ich will nicht Pflegerin sein von Mutter. Das ist nichts für mich. Wenn du ja dazu sagst, bravo, Schwost, toll. Aber mach mir da keine Vorwürfe. Wir sind halb verschieden. Ja, so ist es. Und ich habe in letzter Zeit viel gemacht. Aber es wird gäng mehr und gäng anspruchsvoller. Zum Glück hilft mir eine Frau von Spitex, aber die Mutter hat es am liebsten wenig zu machen. Sie frömmt ein bisschen. Und genau wegen dem kann ich sie doch nicht in ein Heim geben, ob schon ich in letzter Zeit ehrlich gesagt ein paar Mal daran gedacht habe. Aber ich habe es versprochen, dass ich für sie da sei. Und wenn meine Schwester auch mal einen Finger dort rühren, dann ging es nämlich besser. Aber nein, einmal in der Woche einen Besuch mit Blumenstrauß und Praline und Trari Trara und einmal im Monat ein Pferdchen ins Grüne. Oder mit hat sich's. Madame gibt sich die Ehre. Und an mir bleibt der ganze Dreck hängen. Entschuldigung, so habe ich es nicht gemeint. Ich mache es ja gern, aber eben.
Also ich bin mir in diesem Beispiel nicht ganz sicher, ob Gisela U. es wirklich gern macht. Ich habe da auch den Eindruck, dass sie sich in diese Situation gestürzt hat, ohne zu überlegen, was es eigentlich für sie heißt, im Gegensatz zu ihrer ganz klar abgegrenzten Schwester, von der ich meine, die hat sich sehr wohl überlegt, was kann ich und was will ich leisten und sagt auch schon zu Beginn, mach mir hier nachher keine Vorwürfe, das ist das, was für mich drin liegt und mehr nicht. Und sie hält sich ja an die Abmachung. Sie kommt zu Besuch, sie macht dann irgendwie einen Ausflug mit der Mutter oder was auch immer. Also sie hat ihre Vereinbarung eingehalten. Und diese Schwester hier, die Gisela U., hat eigentlich wirklich kein Recht, irgendwelche Vorwürfe zu machen und was anderes zu erwarten. Sie selber hätte sich mehr Gedanken darüber machen müssen, was es heißt, die Mutter zu pflegen und ob es nicht doch sinnvoller wäre, den Übergang ins Alten- oder ins Pflegeheim in Betracht zu ziehen.
Ein Thema, das hier bei dieser Geschichte ganz stark herausleuchtet aus der Schilderung, ist die geschwisterte Rivalität. Wahrscheinlich eine Altlast aus der Kindheit, würde sie sagen.
Ja, ich denke, es kommt hier jetzt sehr darauf an, wie die Kindheit bei den beiden verlaufen ist. Aber die Schwester, die wird ja irgendeinen Grund haben dafür, dass sie sich so klar abgrenzt und sagt, mehr bin ich nicht bereit. Ich glaube nicht, dass diese Entscheidung nur von den jetzigen äußeren Lebensumständen abhängig ist, sondern da sind Dinge passiert und da ist eine Beziehung zwischen Mutter und Tochter, die dazu führt, dass sie sagt, mehr möchte ich nicht geben. Und die andere hat eine andere Geschichte, auch wenn beide beide in der gleichen Familie aufgewachsen sind, hat doch jeder eine andere Geschichte mit den Eltern, mit der Mutter. Und vielleicht kommt jetzt genau das hoch, dass die eine sagt, ich musste immer mehr helfen und du ziehst dich immer schön aus der Affäre. Also ich kenne da so Sätze wie, du warst immer die Intellektuelle und ich musste immer ran. Die Arbeit blieb an mir hängen. Und sie sagt ja hier auch so schön am Schluss, und da muss man sich einfach auch deutlich machen, was das heißt, wenn eine Tochter sagt, der Dreck blieb an mir hängen. Wenn die Pflege der Mutter als Dreck nachher bezeichnet wird, das zeigt die hohe Belastung, unter der die Tochter hier steht, wo ich meine, da müsste man schnellstens dafür sorgen, dass die entlastet wird und dass sie sich klar macht, in welcher Situation sie sich da jetzt gerade befindet.
Das Gasgemisch zwischen Aggression und Schuld und Pflichtgefühl ist wahrscheinlich etwas, was sie sehr häufig antreffen. Was gibt's da für Klärungsmöglichkeiten? Wie kann man das klären, das Durcheinander von dem Pflichtgefühl, ich bin es ihrer schuldig, aber gleichzeitig auch, wie sie selber sagt, an mir bleibt der ganze Dreck hängen, also ein Stück weit Aggression.
Also ich glaube, dass es da sicher mehrere Gespräche mit so einer Tochter braucht, um erstmal zu gucken, wer sagt denn, was sie eigentlich schuldig ist? Wer bestimmt das, wenn nicht sie selber? Also die Klärung von Schuldgefühle, wo nehmen die ihren Ursprung, wie wird man Schuldgefühle los, ist eine Thematik, die man besprechen muss. Und die Frage der Aggression ist die, dass die Töchter meist gar nicht merken. Die Aggression ist eine Folge dieser Situation und sie sagt ja auch im Schutz, ich mache es ja gern, aber bezeichnet gleichzeitig das, was sie tut, als Dreck. Also ihr überhaupt erstmal den Weg mit ihr zu gehen, ihr zu bewusst zu machen, dass da unterschwellig eine Aggression schon vorhanden ist und auch mal mit ihr zu gucken, wohin führt die Aggression denn in der Betreuung dieser Mutter? Wie oft kriegt die Mutter vielleicht eine patzige Antwort oder der Ärmel wird ein bisschen ruppiger gezogen an der Bluse, weil die Mutter nicht gerade so will oder nicht so kann, wie sie gerne möchte. Irgendwo sucht sich diese Belastung eine Abfuhr. Und das muss man mit der Tochter besprechen, ihr klar machen, dass auch wenn sie nur Gutes will, dabei nicht wirklich Gutes rauskommt am Schluss.
Ein Thema, das jetzt in dieser Geschichte angesprochen ist, das in den anderen Geschichten nicht angesprochen ist, ist der Eintritt in eine Pflegeinstitution. Das ist wahrscheinlich ein Schritt, der vielen Kindern und den Eltern schwerfällt. Warum eigentlich?
Also ich glaube, ein ganz wichtiger Grund ist es, weil in der Öffentlichkeit halt ein ganz negatives Bild über diese Institutionen herrscht. Also wenn man die Zeitung aufschlägt, dann hört man überall, es ist teuer, die Pflegebedürftigkeit kostet uns Milliarden, wir haben Pflegenotstand, wir haben nicht genügend Personal, wir hören von irgendwelchen Todesengeln, die meinen, irgendwelche Demente von ihrer Krankheit erretten zu müssen. Wir hören davon, dass Leute einfach ruhig gestellt werden, damit sie keine Arbeit machen. Das ist das, was nach außen tritt. Das, was innen wirklich gelebt wird und dass da ganz viele Menschen auch zufrieden sind, in Frieden ein Stück weit mit der Situation. Dass es Menschen gibt, die sogar sagen, das war die einzig richtige Entscheidung. Ich habe hier wieder ein Stück ein Zuhause gefunden, anstatt alleine in der Wohnung zu sein. Die Geschichten hört man in der Öffentlichkeit nicht. Also das heißt, es bleibt die Frage, was treffe ich hinter diesen vier Wänden eigentlich an? Was passiert da in dem Haus? Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man solche Dinge eben im Vorfeld bespricht. Ich komme immer wieder mit ähnlichen Ratschlägen. Es ist ganz schwierig in einer akuten Situation, wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Schlägli hat, dann plötzlich sagen zu müssen, jetzt gebe ich den ab, wenn man dann auch noch die Räumlichkeiten hätte, diejenige Person zu betreuen. Es geht darum, dass man sich im Vorfeld überlegt, was gibt es für Möglichkeiten, wenn dann gewisse Dinge eintreffen. Und dass man den Schritt hinter die vier Wände wagt und mal mit der Mutter dahin geht und sagt, wir gucken uns das mal an, wir gehen da mal ins Café und gucken mal, was ist da für eine Atmosphäre, was bieten die, was sind deren Grundhaltung, was steht in deren Leitbild, was tun die für Bewohner und was tun die vor allen Dingen, das wäre für mich ein ganz wichtiger Punkt für die Angehörigen.
Es ist wahrscheinlich auch ein schwieriger Schritt, weil viele sich da vorstellen, so von einem Tag auf den anderen wird der Alltag ganz anders. Gibt es da auch so wie flexible Übergangslösungen?
Also was man machen kann, sind so Ferienaufenthalte bereits in der Institution, die man sich aussucht. Die meisten bieten das heute an, so Ferienbetten, dass man mal erleben kann, wie es überhaupt ist, dass die Trennung halt langsam geht. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass der Trennungsschmerz dann, wenn es definitiv es dann eben doch da ist. Also ich glaube, da muss man auch hingucken und sagen, das wird schwierig, aber mit der Zuversicht, wir meistern das gemeinsam. Es wird für mich eine Veränderung, also diejenige, die Mutter abgibt, in meinem Alltag verändert sich etwas. Ich werde einer wichtigen Aufgabe beraubt, oder? Da kriegt man ja auch Selbstbestätigung in der Pflege. Man wird gelobt von rundherum, was du alles für deine Mutter machst. Und das kippt ja ganz schnell in die Situation, dass man sagt, guck mal, jetzt hat dir die Mutter abgegeben. Dabei hat die Mutter so viel für sie getan. Also auf diese Dinge muss man sich vorbereiten, dass sich da vieles verändert und genauso auch für die Mutter. Also die jetzt eine Einzelbetreuung hat, muss sich einstellen darauf, dass sie eine von vielen sein wird in einer Institution.
Sie haben gesagt, eine ganz wesentliche Aufgabe geht für die Tochter auch weg, wenn sie das delegiert an eine Fachinstitution. Gibt es auch etwas wie eine Allmachtsfantasie von Töchtern, so also im Gefühl von, ich bin immer noch die Beste für meine Mutter. Ich verstehe sie immer noch am exaktesten, ich weiß am besten, was sie braucht. Jemand anders kann das nicht so gut wie ich.
Also treffe ich häufig an, vor allen Dingen in Beratungssituationen von Pflegepersonal, die sich mit diesen Töchtern auseinandersetzen müssen. Und unsere Frau Gisela U. hier, die hat ja auch schon so eine Tendenz dazu, indem sie sagt, also meine Mutter hat am liebsten halt mich. Oder sie fremdelt ein bisschen. Ob das wirklich so ist, müsste man genau überprüfen. Ich glaube, da ist oft so das Gefühl, nur ich kann's und nur ich weiß, wie es geht. Und ausagiert werden solche Dinge ganz häufig dann so, dass wenn dann Mütter im Pflegeheim sind, dass die Töchter dann so eine Kontrollfunktion übernehmen. Im Sinne von, wenn ich sie nicht mehr pflege, dann kann ich wenigstens noch gucken, ob die anderen sie richtig pflegen. Und ich glaube, auch da muss eine Entwicklung stattfinden, hin zu dem zu sagen, ich bin sicher diejenige, die am besten über meine Mutter Bescheid weiß. Ich weiß, was ihr wichtig war, was sie verletzt hat, wie ihr Leben verlaufen ist. Aber die Berufsgruppe derjenigen, die professionell betreut, die wissen in ihrem Bereich Bescheid. Und ein wirklich gutes Wohlbefinden, eine hohe Lebensqualität für diese Mutter erreichen wir vor allen Dingen dann, wenn wir zusammenarbeiten und nicht, wenn wir in Konkurrenz zueinander treten.
Ist es eine Gefahr bei alten Kindern, spezifisch bei alten pflegenden Töchtern, dass es so etwas wie eine Selbstüberschätzung, eine Tendenz ist? Ich kann das schon, ich will das, ich bin ihrer schuldig, komme, was da wolle.
Ich glaube schon, weil da eben so viele Faktoren zusammenkommen. Ne? Da ist der Aspekt der Dankbarkeit, der Fürsorge, des Pflichtgefühls, die Schuldgefühle, wenn ich es nicht mache. Und die führen dann dazu, dass man sagt, irgendwie kriege ich es schon hin. Es haben schon andere geschafft und bin schon durch schwierigere Situationen gegangen. Aber die Situation ist eine, die sich nicht abschätzen lässt im Vornherein. Und das führt dann am Schluss zu dem, was wir hier in allen Geschichten irgendwo haben. Entweder Aggression, Burnout, viele auch Depressionen. Wir haben viele Töchter, die krank werden unter der Belastung, die psychisch nicht wirklich auffällig sind und meinen, sie können es, aber dann plötzlich mit Krankheit reagieren. Ich glaube schon, dass da in der Situation eine ganz, ganz große Gefahr liegt und dass man sehr, sehr sorgfältig mit sich selber als Tochter umgehen muss in Bezug auf die Frage, will ich das wirklich, kann ich das, was treibt mich dazu und welche Ressourcen stehen mir dazu zur Verfügung?
Die Konflikt am Lebensende. Cornelia Gassis hat mit der Gerontopsychologin der Bettina Ugolini vom Zentrum für Gerontologie an der Universität Zürich geredet. Zusammen mit der Cornelia Gassis haben sie ein Buch zu diesem Thema herausgegeben. Es heisst «Ich kann doch nicht immer für dich da sein. Wege zu einem besseren Miteinander von alten Kindern und ihren betagten Eltern». Und das Buch ist im Bendo Verlag herausgekommen. Konfliktzitat haben die Franziska Hirsbrunner, die Katharina Kilchemann, Didi Schöneberger und die Gabriela Kegi gelesen. Die Bettina Ugolini berät Leute auch bei Lia. Lia ist eine Beratungsstelle für das Leben im Alter in Zürich und sie ist auch in der zweiten Stunde für Sie da. Ihre Mail und Telefon bringen wir, Fragen, Anregungen, was Sie jetzt denkt haben in dieser Stunde. Sie können uns anrufen, 0848 440 222 ist die Nummer. 0848 440 222. Da können Sie Fragen stellen, Ihre Meinungen abgeben, auch Erlebnisse, die Sie gehabt haben mit Ihren Eltern, wo Sie in ein Alter gekommen sind, wo Sie auf Ihre Hilfe, auf Ihre Unterstützung angewiesen sind. 0848 440 222. Und Sie können uns auch natürlich Fragen einfach mailen. Und zwar an die Adresse. doppelpunkt@drs1.ch doppelpunkt@drs1.ch. In der zweiten Stunde von diesem Doppelpunkt-Forum, gerade nach den Nachrichten, tun wir dann Ihre Fragen beantworten.
Doppelpunkt Forum.
Wir haben in der ersten Stunde gerade gehört, einen Beitrag alte Töchter, greise Mütter. Und da hat es natürlich auch Reaktionen drauf gegeben. Wir möchten jetzt Ihre Reaktionen drauf in dieser Stunde auch bei uns auf den Sender nehmen. Bei mir im Studio ist auch Bettina Ugolini, die wir gehört haben, schon in diesem Doppelpunkt gerade vorher zusammen mit der Cornelia Cassis in verschiedenen Fällen, wo sie darüber geredet haben, wie das so ist, wenn man als Tochter muss auf seine ältere Mutter zum Beispiel schauen, was es da für Probleme gibt. Sie können uns anrufen, wenn Sie Fragen haben, an Bettina Ugolini, weil sie vielleicht selber gerade in so einem Dilemma drinnen steckt mit ihrer Mutter. Was soll ich machen, wenn sie nicht will, das machen? Und wie komme ich aus? Und was soll ich machen? Da können Sie uns anrufen. 0848 440 222 0848 440 222. Oder dann, Sie schicken uns ein Mail mit der Frage an doppelpunkt@drs1.ch doppelpunkt@drs1.ch. Bettina Ugolini, mir ist als erstes natürlich durch den Kopf, als ich das gehört habe, alte Töchter, greise Mütter. Wo bleibt denn da jetzt eigentlich der liebe Sohn? Und ich glaube, Ihnen ist es gleich gegangen. Am Telefon ist nämlich Tilly Scheller. Guten Abend, Frau Scheller.
Grüezi, Herr Siegmann.
Grüezi, Frau Scheller. Ihnen ist es, glaube ich, so in die gleiche Richtung gegangen,
ja,
oder?
Ja, genau. Also ich habe den Titel gehört, alte Töchter, greise Mütter, und das hat mich dann aufhaken lassen. Habe ich gedacht, ja, Mütter haben ja nicht nur Töchter, sondern auch Söhne, oder? Und mich stört einfach, dass in unserer Gesellschaft immer noch generell von den Töchtern erwartet wird, dass sie sich für die alternden Eltern einsetzen. Söhne sind wie freigestellt, die sind nicht eingebunden. Und ich finde, also Söhne hätten eigentlich die gleiche Aufgabe. Wir können von ihnen das Gleiche erwarten und man müsste auch sie einbinden. Also ich finde einfach generell, da hat die Emanzipation nicht Schritt gehalten und das müsste man unbedingt thematisieren, finde ich.
Das machen wir gerade. Merci vielmals, ja, Frau Scheller. Ja, Frau Ugolini, wieso sind denn eigentlich die lieben Männer oder Söhne da nicht eingebunden?
Ja, Herr Siegmann und Frau Scheller, das ist natürlich eine heikle Frage. Das Problem besteht vor allen Dingen darin, dass die Realität sich eben immer noch anders abbildet. Und darum heißt auch die Sendung so. Ich wäre mit Frau Scheller einig und glücklich. Wir könnten einfach von alten Kindern reden. Aber die Mehrheit in der Betreuung, in der Pflege, in der Fürsorge für alte Eltern wird heute immer noch von den Frauen geleistet. Und das sind in erster Linie die Töchter und dann kommen die Schwiegertöchter. Natürlich gibt es auch Söhne. Es gibt die rühmlichen Ausnahmen, aber die gibt es deutlich weniger. Und wenn sie sich engagieren, engagieren sie sich auch anders als die Töchter. Frau Scheller hat erwähnt, dass sie sagt, es ist so ein Anspruch von der Gesellschaft. Ich glaube, da kommt noch ein anderer Punkt hinzu, und zwar ist das der Anspruch der Mütter. Mütter haben an ihre Töchter andere Erwartungen als an ihre Söhne. Das ist meine Erfahrung in der Beratungspraxis. Die Leistungen, die Töchter erbringen in der Betreuung, die sind oftmals im Zeitaufwand, im Engagement wesentlich höher, werden aber weniger bewertet als ein Anruf eines Sohnes. Es ist die Mutter-Kind-Beziehung zwischen einer Mutter und einem Sohn und der Mutter und einer Tochter, die ist eine andere und ist auch mit anderen Erwartungen erfüllt. Und vielleicht ist das auch ein Grund, dass die Söhne sich weniger engagieren, weil von der anderen Seite auch weniger gefordert wird.
Das ist aber, ja, kann man so sagen, das ist das, wo die Töchter manchmal also wieder sagen, ja, ja, Söhnli ist halt so Mutter-Sohn-Beziehung.
Ja, ist eine spezielle Beziehung und ich glaube, Frauen erwarten von Frauen einfach mehr. Und das Thema Fürsorge, Körperlichkeit, körperliche Nähe ist halt also bei aller Emanzipation immer noch mehr bei den Frauen angelegt als bei den Männern. Auch wenn es andere Männer gibt, aber die sind halt immer noch in der Minderheit und darum heißt so eine Sendung dann eben doch eher alte Töchter und greise Mütter.
Muss man ja aber schon sagen, das ist auch natürlich so, wie unsere ganze Gesellschaft angelegt ist. Also wie viele Männer könnten das überhaupt in unserer Berufswelt machen, wo es immer noch heisst 100% Job?
Ich glaube auch, das ist ein Grund. Wobei, der bringt natürlich jetzt auch bei den Frauen neue Konflikte. Also Sie haben mich ganz zu Beginn ja mal gefragt, warum brennt dieses Thema so unter den Nägeln? Weil die Töchter eben heute auch nicht mehr einfach so frei sind. In der Regel sind ja die Frauen heute auch berufstätig. Also das bringt nochmal eine neue Schwierigkeit in der Betreuung mit sich, dass die Frauen sich nämlich teilen müssen zwischen Beruf, Kinderfürsorge und noch der Betreuung der alten Eltern. Und das macht es nochmal doppelt schwierig.
Was ist denn der Unterschied, so ein Mutter, Sie haben es angetönt, und Tochtermutter, ist das so unterschiedlich? Gibt es das so ganz andere Probleme?
Also ich weiß nicht, ob man ganz grundsätzlich sagen kann, andere Probleme, aber meine Erfahrung ist wirklich in der Beratung, dass Mütter bei den Söhnen versöhnlicher sind, dass sie natürlich sie versorgt haben, sie großgezogen haben, wie ihre Töchter auch, aber die Töchter haben selber Kinder und mussten auch großziehen, die sind im gleichen Boot und die Söhne sind halt anders. Von denen darf man nicht so viel erwarten und der muss ja arbeiten, der muss schaffen, das haben sie gerade selber gesagt und der kann auch nicht, ist man versöhnlicher als bei dem, was eine Tochter leistet. Die Erwartungen sind einfach höher, ist meine Erfahrung.
Es ist noch nie eine einfache Situation, wenn das mal kippt, oder? Die Eltern sind ein und alles gewesen. Man ist mit ihnen gross geworden, sie haben einem unterstützt, sie haben einem das Leben geschenkt und irgendwann ist man erwachsen worden und irgendwann merkt man, ui, jetzt muss ja ich eine Rolle übernehmen, die ich mir ja eigentlich gar nicht gesucht habe. Man muss die Rolle eigentlich ja übernehmen. Jeder kommt sehr wahrscheinlich mal in die Rolle rein, wenn die Eltern alt werden und irgendwie nicht mehr ganz so selbstständig sind. Und mit dieser Rolle kann ja nicht jeder gleich umgehen. Und das lernt es ja auch niemand, oder?
Nein, genau.
Das ist doch ein riesiges Problem. Okay. Darum gibt es dann so riesige Probleme, dass dann Mütter aneinander kommen mit der Tochter. Du darfst das nicht. Wieso tust du mich dorthin ins Altersheim?
Genau.
Wo kann man denn das lernen? Oder ist das eins von unseren grossen Defiziten in unserer Gesellschaft, dass man da gar nicht wissen, wie man im Alter nachher umgeht, wenn man seinen Eltern dann mal helfen muss?
Also ich glaube, ein Problem besteht natürlich darin, dass wir neu sind vor dieser Situation. Ne? Dass dieses lange Miteinander der Generation uns davon eine neue Aufgabe stellt.
Und also, weil wir alle älter werden,
weil wir alle älter werden. Wir haben eine höhere Lebenserwartung und wir leben länger mit unseren Eltern gemeinsam. Oder? Und dann kommt natürlich die Frage, was muss ich tun, was darf ich tun, was soll ich tun, welche Werte und Normen sind in unserer Gesellschaft überhaupt aktiv, also in welche Richtung fühle ich mich gedrängt. Und es ist schon so, wie Sie sagen, Herr Siegmann, es gibt nicht Orte, an denen man es einfach lernen kann. In der Regel, wenn es wirklich schwierig wird, glaube ich, braucht es da fachliche Unterstützung. Und zwar, ich denke da nicht an monatelange Therapien und Rückschau und weiß nicht was, aber es braucht Unterstützung im Sinne, wie kann ich jemanden begleiten, so dass er gut alt werden kann und vielleicht auch an Selbstständigkeit verliert, ohne dass ich über ihn bestimme, wie wir es jetzt in dem einen Beispiel vorher auch gehört haben. Also Selbstbestimmung des alten Menschen erhalten und ihn einfach nur da unterstützen, wo er wirklich Unterstützung braucht, so flankierend nebenher sein. Das ist eine hohe Kompetenz. Das braucht ganz viel Sensibilität und auch viel Zurückhaltung, weil manchmal ist es eben einfacher, man macht es selbst, als man unterstützt den alten Menschen dabei, es noch selber zu tun.
Das geht in die Richtung von einer Mail, die wir auch bekommen haben, vom Edi Fink. Lies mal gerade vor. Ich, 55, lebe mit meiner Mutter, 83, eine gute, lebendige Beziehung, in der meine Mutter nach wie vor selbstbestimmend, von mir höchstens unterstützend weiterlebt. Das wäre ja eigentlich der Idealfall,
oder? Das ist der Idealfall. Ein großes Kompliment, dass ihm das gelingt.
Aber selbstbestimmend und unterstützend, das ist ja manchmal auch schwierig, weil man das Gefühl hat, auch manchmal kann denn das meine Mutter wirklich noch? Und sie hat nur das Gefühl, sie könnte es, aber sie kann es nicht. Und dann haben wir ja doch den Konflikt. Also das ist das, was ich mich jetzt da frage. Ich kann zwar unterstützen und sage, ich möchte, dass sie so unabhängig wie möglich bleibt, Aber sie kann es vielleicht gar nicht mehr richtig beurteilen. Und dann gibt es ja doch Krach vielleicht.
Aber vielleicht kann sie es für sich eben doch richtig beurteilen. Mhm. Ich glaube, die Gefahr besteht eben darin, dass wir in der jüngeren Generation dem alten Menschen, sobald er irgendwo ein Defizit aufweist, also irgendwelche Dinge nicht mehr selbstständig erledigen kann, eine größere Selbstständigkeit oder Unselbstständigkeit zuschreiben, als eigentlich da ist. Das ist mal ein Punkt. Also nur weil sie nicht mehr alleine einkaufen gehen kann, kann sie doch selber entscheiden, was sie essen möchte. Da muss ich nicht den Kühlschrank füllen mit den Sachen, die sie vielleicht gar nicht will, die ich für wichtig erhalte. Ja. Das ist mal ein Punkt. Und der zweite ist, dass die Maßstäbe, die Prioritäten, die Werte sich im Alter verändern. Und ich darf bei der Frage, was ist jetzt für den alten Menschen richtig und gut und wie viel Ordnung braucht er denn in seiner Wohnung?
Nicht von mir ausgehen.
Nein, nicht von uns ausgehen. Der alte Mensch bestimmt und der hat sein Leben gelebt ohne unsere Unterstützung. Und nur weil er in bestimmten Punkten Unterstützung braucht, braucht er nicht eine Kontrolle von uns erwachsenen Kindern. Und ich glaube, darin besteht gut gemeint, aber darin besteht eine ganz große Gefahr, dass wir ihm gar nichts mehr zutrauen. Und wenn ich einem Menschen nichts mehr zutraue, wird er ganz schnell immer unselbstständiger. Der findet sich in die Rolle des Unselbstständigen immer mehr ein. Und die Autonomie wird immer mehr eingeschränkt. Und damit schadet man am Schluss.
Also von daher gesehen ist das... Man macht sich selber noch mehr Arbeit eigentlich.
Ja, man macht sich selber Arbeit und man macht den anderen abhängiger. Das Selbstwertgefühl sinkt. Man wird nicht zufrieden alt, wenn man das Gefühl hat, man ist nur noch von den Kindern abhängig. Und vielleicht auch in Klammern, man fällt ihnen nur noch zur Last. Das gibt kein gutes Lebensgefühl.
Nicht wirklich. Nee. Wir haben gesagt, Sie können uns anrufen und wir haben das Telefon. Und am Telefon... ist Esther Schmid von Bern. Guten Abend, Frau Schmid.
Grüß Gott, miteinander.
Grüezi, Frau Schmid.
Guten Abend.
Eben ja, auch ein anderes Problem. Also ich bin jetzt 54 und meine Mutter ist 90 und wohnt noch alleine in einem grossen Haus. Und ich bin seit 28 Jahren Witfrau. Und muss ich sagen, ich bin Einzelkind. Und ich bin, also ich arbeite selber noch. Und du musst jetzt einfach auch mehr ja, zu ihr schauen. Und sie will es eben dann manchmal nicht so einsehen. Also sie will einfach noch daheim sein. Und dann habe ich ihr auch schon... Also ich gehe mit ihr, gehe posten, sie kommt immer mit. Und Rechnungen und so, das geht noch gut. Das will sie alles noch selber machen. Aber mir denkt einfach, manchmal ist sie sehr überlastet. Und dann will ihr auf der anderen Seite dann gleich noch die Lebensqualität geben. Also eben, ich nehme sie immer mit zum Einkaufen.
Das ist natürlich ganz gut, sie daran zu beteiligen, ne?
Ja, und auch, als ich die jungen Angebote holen für uns, also schauen für ein Altenheim, Pflegeheim, habe ich sie auch immer gefragt und habe die Unterlagen heimgebracht, aber sie wollte einfach, ja, gar nichts wissen. Und die Spitex wollte sie auch nicht haben.
Das heisst also, ich verstehe Sie richtig, Frau Schmid, Sie möchten ein bisschen vielleicht Entlastung haben mit der Spitex oder so, und das will Ihre Mutter gar nicht annehmen?
Gar nicht, nein.
Wie können Sie denn das machen, Frau Golini?
Ja, Frau Schmid, für mich sie macht, das muss ich auch noch sagen, sie macht den Haushalt noch alles selber.
Oh, super.
Aber die Strümpfe anziehen, das geht eben nicht mehr so gut.
Und dafür gehen Sie dann hin, oder wie sieht das jetzt aus?
Ja, sie macht es dann selber, aber ja, es kommt aber manchmal nicht so gut.
Ja, Frau Schmid, was ich ein bisschen in der Kürze jetzt einfach als Problem sehe, ist, Sie haben ja gesagt, Sie möchten Ihrer Mutter ein Stück Lebensqualität gönnen. Und Lebensqualität scheint mir, so wie Sie es jetzt beschreiben, zu sein, sie müsste weniger machen. Sie könnte sich doch mehr helfen lassen.
Eben,
aber das ist auch Ihre Meinung. Die Frage ist, was Lebensqualität für Ihre Mutter bedeutet. Ja. Und vielleicht ist die Kränkung, eine fremde Person in die Wohnung zu lassen, sich die Strümpfe anziehen zu lassen, so groß, dass es die Lebensqualität ihrer Mutter am Schluss reduziert. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, immer wieder anzusprechen, ob sie wirklich überfordert ist. Sie haben vorher gesagt, sie hatten das Gefühl, sie sei manchmal an der Grenze. Und ich glaube, es geht darum, dass sie immer wieder fragen, ist es für dich immer noch okay? Manchmal, Entschuldigung noch schnell, manchmal brauchen alte Menschen auch eine gewisse Zeit, um sich an so einen Gedanken der externen Hilfe gewöhnen zu können. Und ich glaube, ein Nein muss man als Kind akzeptieren, aber das soll einen nicht daran hindern, immer wieder mal das Angebot zu machen.
Ja, das mache ich schon. Jetzt zum Beispiel, wenn ich letzte Woche bei ihm gesehen, da sind wir noch ein bisschen zusammengesessen und so. Und dann hat sie es dann nachher selber schon gemerkt. Hat sie mir also gesagt, das erste Mal, sie sei jetzt manchmal schon ein bisschen überfordert.
Eben, aber da sehen Sie, da ist ein Anfang. Mhm. Und ich würde sagen, ein guter Einstieg in so ein Gespräch oder eine Weiterführung wäre, an der Stelle zu fragen, Mami, was würde dir denn helfen? Was hast du das Gefühl, wäre jetzt zu dem Zeitpunkt das Richtige?
Ja. Und ja, bitte.
Und die Selbstbestimmung immer wieder ihr zurückgeben und sagen, ich hole mir die Erlaubnis, eine Spitex einzuschalten, immer wieder bei der Mutter ab. Und die braucht vielleicht einfach Zeit, um selber zu merken und um sich das auch selber vor sich selbst einzugestehen.
Mhm. Aber es ist nicht einfach.
Nein, also ganz sicher nicht von mir. Ich glaube, wenn es einfach wäre, dann gibt es diese Sendung heute Abend nicht.
Nein, aber ich meine, wisst ihr, sie war jetzt sehr lange alleine gewesen, oder? Und hat auch geschaut für ihr Haus und wollte immer noch alles selber machen. Und mir denkt einfach das Tragische auch bei den Eltern, dass ich arbeite selber im Krankenwesen. Wenn nachher die Leute das merken, meine Mutter merkt, dass sie nicht mehr alles machen kann. Sie ist ja früher sehr viel gelaufen und ist aktiv gewesen und jetzt einfach mit dem Herz, mit der Herzinsuffizienz geht es einfach langsamer und das tut sie sehr betrüben.
Ja. Das ist so. Sie müssen mit unendlich vielen Verlusten kämpfen. Und da ist natürlich der Verlust der Autonomie ein ganz zentraler.
Richtig.
Und jeder versucht, so lange wie möglich daran festzuhalten, zumal Autonomie ja auch ein ganz wichtiger Wert in unserer Gesellschaft ist,
ja,
oder?
Das ist es auch.
Ja.
Frau Schmid, bringt das Ihnen etwas, wenn wir Ihnen sagen, einfach immer wieder fragen und den Ball der Mutter zurückschieben. Das ist das, was ich mir jetzt da wirklich merke.
Und sie einfach immer mitnehmen, Finger. Das ist sehr wichtig.
Ja, wichtig. Und ich finde, Sie sind ganz auf dem richtigen Weg.
Ja,
viel Erfolg.
Merci vielmals.
Danke.
Adi, Frau Schmid.
Merci vielmals.
Wiederhören. Wir haben gerade eine nächste Hörerin am Telefon. Sie ist Marie-Therese Ränkli von Roth. Guten Abend, Frau Ränkli.
Guten Abend miteinander.
Guten Abend.
Ich habe jetzt die Gespräche hier so ein bisschen mitverfolgt.
Mhm.
Und ich muss jetzt einfach sagen, das ist jetzt meine Meinung. Eine Mutter mit Demenz, die kann nichts mehr selber entscheiden. Das ist nicht mehr möglich. Weil wenn wir ihr etwas sagen, eine halbe Stunde später ist das vergessen. Ja. Wie will denn so eine Mutter noch etwas entscheiden? Da müssen doch die Aussenstehenden, sei das Tochter, der Schwiegersohn, irgend einfach etwas in die Hand nehmen und das für sie machen.
Absolut richtig, Frau Reckli, bin ich mit Ihnen einverstanden. Es ist eine ganz andere Situation, wenn wir es mit dem Krankheitsbild Demenz zu tun haben. Oder wie jetzt im vorhergehenden Fall mit einer 90-jährigen Frau, die geistig noch vollkommen adäquat ist. Sobald wir mit diesem Krankheitsbild konfrontiert sind, müssen die Kinder mehr Entscheidungen übernehmen. Da geht die Selbstbestimmung in eine andere Richtung. Mein Plädoyer ist an der Stelle immer, man muss zwar für die Mutter oder den Vater entscheiden, aber die Selbstbestimmung wird dadurch aufrechterhalten, dass ich in ihrem Sinne entscheide. Dass ich mich bei allem frage, wie würde sie es wohl wollen, wenn sie sich noch entscheiden könnte. Was weiß ich von meiner Mutter oder von meinem Vater?
Und wenn sie das nicht akzeptiert, was mache ich dann?
Ich glaube, dann kommt man wirklich in die Situation, auch über den Kopf hinweg zu entscheiden. Ich glaube, wenn wir wirklich das Krankheitsbild einer Demenz haben, dann geht die Entscheidungsfähigkeit halt mit dem Krankheitsverlauf verloren. Und dann ist es in manchen Fällen sogar schlecht, wenn man den anderen zu sehr integriert. Was lehnt Sie denn zum Beispiel ab? Können Sie ein Beispiel sagen?
Ja, ich sage Ihnen jetzt mal, der Vater ist pflegebedürftig in den letzten 4 Wochen.
Sie können ruhig Schweizerdeutsch einfach weiterreden, Frau Rampi.
Also, in den letzten 4 Wochen ist mein Vater wirklich pflegebedürftig geworden. Wir haben jetzt hier auch die Spitex organisiert. Wir haben auch eine Spitex mit der Haushalthilfe organisiert.
Ja.
Wir sind dauernd auf Trab, das einfach so in die Wege zu leiten, dass das funktioniert. Wir haben Abmachungen mit der Spitex, wir tun das vereinbaren. Die sind da und nachher heisst das, wenn wir nicht, dieses wenn wir nicht, jenes wenn wir nicht. Wir wollen nicht ins Pflegeheim, wir wollen nicht ins Altersheim.
Bringt Sie das an Anschlag, Frau Ränkli, langsam?
Ja, es bringt mich langsam, also auch mein Mann. Also
ich das ist meine, klar, das ist eine Belastung.
Berufstätig. Wir gehen uns irgendwo wieder ausklinken, gehen dort raus schauen, dass das Zeug läuft und dann müssen wir einfach immer wieder merken.
Nein, kommt nur von der anderen Seite.
Jawohl, genau.
Das ist dann der Frust, der da ist. He?
Ja, und darum müssen wir halt einfach ein bisschen knallhart durchgreifen und sagen, wenn ihr in dieser Wohnung bleibt, dann müsst ihr halt das und jenes eingehen, was wir euch vorschreiben.
Was sagen Sie dazu, Frau Golini?
Ich finde, Frau Ränkli hat recht. Ich möchte aber noch mal eine ganz schnelle eine Zwischenfrage stellen. Frau Ränkli, wer von beiden hat eine Demenz?
Also meine Mutter.
Ihre Mutter? Und die hat eine diagnostizierte Demenz? Man weiß
also, das haben wir noch nicht diagnostiziert, aber wir merken das. Wir können ihr etwas sagen. Nach 10 Minuten ist das vergessen. Eben, ich weiß das nicht mehr.
Genau. Und Frau Ränkli, da sehe ich jetzt so aus der Ferne, ich meine, das ist immer ein bisschen schnell beurteilt jetzt aufgrund der wenigen Skizzen, die Sie mir mitgeben. Aber wenn Sie mit dieser Mutter Abmachungen treffen, dann kann die diese Abmachung wahrscheinlich aufgrund der Krankheit gar nicht mehr einhalten.
Nein, das geht nicht.
Eben. Und ich glaube, da laufen Sie natürlich in eine Sackgasse zu sagen, wenn ihr in der Wohnung bleiben wollt, dann müsst ihr euch an die Abmachung halten. Und Ihre Mutter hat 5 Minuten später die Abmachung eigentlich schon wieder vergessen. Also ich denke, da muss man sich, glaube ich, langfristig auf eine andere Lösung einlassen. Die Frage ist, wie lange geht das wirklich zu Hause?
Das geht nicht mehr lang. Wir haben mit dem Hausarzt, aber mit dem Hausarzt haben wir das auch diskutiert und er tut das irgendwo ein bisschen ignorieren und ich weiß auch nicht warum. Und
ja, ist ein heißes Eisen. Ist ein heißes Eisen, jemand zu sagen, es geht nicht mehr zu Hause. Ne? Ist natürlich ganz ein schwieriger Schritt, aber ich glaube, Sie als Tochter und auch Ihr Ehemann können nur Unterstützung anbieten, wenn die an der anderen Seite nicht ankommen, dann muss man entweder versuchen, so wie Sie es gemacht haben, durchgreifen oder ein Stück sich auch zurückziehen und einfach mal ein bisschen die Dinge laufen lassen und von weit weg gucken, was passiert dann. Manchmal kommt
das
auch
kann
da...
Ich eben auch nicht wissen, Sie will.
Ich weiß.
Ganz schwierig bei den Eltern.
Aber eigentlich, ja, ich bin auch Tochter.
Es ist ein Todesfall von meinem Bruder passiert und da kann ich jetzt nicht einfach sagen, ich mache nichts, oder? Weil ich bin jetzt eigentlich die Nächste noch, die da ist und mein Mann, der einfach auch noch da ist und wir versuche jetzt das Möglichste zu machen, aber es ist effektiv schwierig, das muss ich Ihnen sagen.
Ist es auch. Ich glaube auch, dass ich verstehe auch, dass Sie versuchen, das Möglichste zu machen, aber Sie könnten sich vielleicht trotzdem so ein bisschen überlegen, an welcher Stelle, weil es reibt ja auch sehr auf. Ne? Man macht sich ganz viel Gedanken und engagiert sich und auf der anderen Seite passiert genau das Gegenteil.
Ja, genau.
Und manchmal ist eben weniger mehr. Vielleicht könnten Sie an der einen Stelle einfach mal sagen, so, und das tue ich jetzt mal nicht. Dann haben
ich kann sie ja nicht verhungern, weil sie kochen ja nicht mehr richtig. Ich kann die Leute nicht verhungern daheim.
Jetzt kochen Sie also jeden Tag für die beiden?
Nein, wir schauen einfach, wir läuten einfach an, was kochst, was möchte ihr, was isst ihr. Wir gehen, am Morgen kommt Spitex, am Nachmittag kommt Spitex.
Vielleicht kommt denn das vielleicht Ihnen, Frau Ränkli, bei Ihren Eltern wie ein bisschen Kontrollen, oder? Wenn sie anrufen. Bei den Eltern, manchmal so.
Ich weiss das nachher nicht mehr, nach einem halben Tag, dass ich angerufen habe. Nein, Entschuldigung, es ist einfach so. Darum ist meine Frage, was kann ich machen, dass nicht nachher überkommt, ja, die Tochter jetzt weg. Genau, was sie vorher gesagt haben, die Tochter hat gesagt, ja, jetzt bin ich wegen dir da, oder? Jetzt bin ich wegen dir da im Altersheim.
Ja, das ist natürlich ein schwieriger Prozess. Ich glaube, bei Ihrer Mutter, wenn sie wirklich eine Demenz hat, dann wird die Einsicht nicht kommen. Dann schreitet die Krankheit irgendwann so weit fort, dass sie in ein Heim geben müssen und sie vielleicht die Einsicht nicht hat, vielleicht aber auch die Vorwürfe nicht macht. Eine andere Situation ist es wahrscheinlich mit ihrem Vater. Ich weiß nicht, warum er ein Pflegefall ist, aber die Frage ist, ob man da nicht mal mit ihm alleine, wenn er geistig adäquat ist, die Situation bespricht und da auch versucht, schrittweise eine Einsicht zu fördern, dass die Situation zu Hause so nicht mehr tragbar ist für alle Beteiligten.
Das ist das Problem. Wenn ich mit meinem Vater rede, er weiß, dass die Mutter vergesslich ist, aber er hat ihre Stange, er hilft ihr der Allböden durch. Ich kann machen, was ich will. Da heisst es, nein, das ist alles richtig, was Mami macht. Oder? Er hilft ihr, er unterstützt sie. Ich habe keine Chance. Der Vater wäre daheim verloren allein. Das geht nicht.
Frau Ränkli, wer unterstützt Sie denn?
Meine Mann und meine Tochter. Und meinen Schwiegersohn.
Aber vielleicht jetzt, wir haben noch ganz viele andere Telefone noch in den Leitungen, müssen wir jetzt auch vielleicht ein bisschen abschliessen. Aber
ja,
vielleicht ist das doch etwas Gutes, für eigentlich sich merken, doch mal vielleicht einfach 2-3 Tage sein lassen und vielleicht sehen sie dann doch, aha, die ist ja doch, oder aha, es geht eben nicht mehr. Vielleicht doch ein bisschen das als Rat aufnehmen. Mal 2-3 Tage vielleicht ein bisschen lassen, höre ich jetzt da raus, mal schauen, was dann eigentlich passiert. Und vielleicht merken es dann auch die Eltern selber, was sie eigentlich alles machen, was selbstverständlich ist, wenn es Nein ist.
Ja.
Eben sich mal ein bisschen rar machen vielleicht. Aber mit der guten Kontrolle.
Ja, sicher mal. Möchen
merci, Frau Renkli.
Alles Gute.
Fiederlose, merci.
Merci.
Das ist natürlich nicht eine einfache Situation. Aber es gibt fachliche Hilfe, die man da holen kann, das muss man sagen, oder?
Ja, es gibt,
so einer Situation,
ja, es gibt,
wo mit einem würde zu den Eltern gehen, genau. Gibt's das? Fachleute?
Ja, es gibt schon. Ich denke, Spitex war, ist dann eine Anlaufstelle. Es gibt private Pflegeorganisationen, die so einen Bedarf abklären. Ich denke, eine wichtige Anlaufstelle, wo Frau Renkli jetzt leider halt nicht so viel Unterstützung hat, ist natürlich der Hausarzt.
Mhm.
Es gibt unsere Beratungsstelle, die ist allerdings hier, ich weiß nicht, von wo Frau Renkli angerufen hat, aber in Zürich, um die Sachen, schrittweise, nur eine Sache, die kann man natürlich nicht mit einem Gespräch beenden, sondern da geht's drum, eine Familie auch ein Stück weit in dem Prozess zu begleiten.
Mhm. Gut, wir gehen zu der nächsten Hörerin am Telefon. Mhm. Es ist die Maria Stalder von Lützel früher. Grüezi, Frau Stalder.
Guten Abend miteinander.
Haben Sie ein Rechtsmoment müssen warten?
Ja,
merci, dass Sie das gemacht haben.
Ich glaube, ich hätte die gleiche Antwort gegeben, über den Hausarzt vor allem involvieren. Das ist sehr...
Was hat denn Sie bewogen, anzuläuten uns? Leben Sie auch in so einer Situation?
Ich habe die erste Stunde, die ich zugelassen habe, ein ganz eindrückliches Erlebnis gehabt. Ich dachte, das gibt es ja nicht. Ich erlebe ja ganz Umgekehrte. Das Thema ist ja greise Töchter, alte Mutter. Umgekehrt, greise Mütter, alte Töchter, oder?
Ja.
Und ich werde behandelt wie eine greise Mutter von der alten Mutter. Also, nein, ich werde behandelt wie eine greise Tochter. Sie behandelt mich wie eine 80-, 90-Jährige. Dabei bin ich 50. Sie kann sich nicht loslösen von mir. Das ist schon 30 Jahre. Also, die Frau sagt mir heute noch, was ich sollte, was ich nicht sollte, was ich hätte machen sollen. Und wir haben schon ein paar Mal probiert, uns zu abzugrenzen und haben es wieder probiert, es atmet immer ins Gleiche aus. Und ich habe fachliche Hilfe für uns beide involvieren. Ich möchte einfach nur sagen, manchmal geht es halt einfach nicht. Trotz jedem Versuch und Liebe zu einem Menschen, man muss im Frieden zu lieb auch jemanden lassen und können das akzeptieren. Dass
und auf die Stanz gehen.
Mutter, ja, und wenn es jahrelang geht, ich sage mir, ich habe an dem müssen arbeiten, dass eine Mutter jemanden umändern will, weil es Tochter ist, oder auch umgekehrt. Oder?
Auch als sie mit 50 noch.
Ja.
Wie alt ist Ihre Mutter, Frau Stalder?
80. Mhm. Aber sie macht ja schon 30 Jahre.
Mhm.
Und
wieso?
Wenn man das Geschäft, also mit ihr in einem Gespräch jemanden beiziehen, das braucht sie nicht. Das hat sie ein Leben lang nicht gebraucht. Das braucht sie nicht.
Sind Sie Einzelkind, Frau Stalder?
Nein, ich bin die einzige Tochter, ich habe 2 Brüder. Und ich habe das gelernt, akzeptieren und mir geht es recht gut dabei, aber ich musste lernen, Nein sagen. Eine Aussage von ihr war mal, dort hat es bei mir Klick gemacht. Du musst das machen, ich bin deine Mutter. Und dann habe ich gesagt, das gibt dir nicht das Recht, mit mir umzugehen, wie wenn ich bevormundet wäre.
Genau.
Und dann hat es mir gewohnt. Also,
Frau Schalder, wie ist Ihr Kontakt heute zu Ihrer Mutter?
Gar keine, seit 2 Jahren.
Ja.
Aber es kann wieder kommen, plötzlich geht es wieder und nachher atmet es wieder genau gleich aus. Aber ich grenze mich ab. Also ich tue das antönen, wenn es wieder nicht geht. Du, für mich stimmt es so nicht. Ich will fachliche Hilfe mit einbeziehen. Nachher tut sie wieder zurück, oder?
Mhm.
Und ich akzeptiere das. Und die Familie unterstützt mich auch in dem.
Ja, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Beitrag in dieser Sendung ist, weil ich denke, es zeigt einmal, dass es Schwierigkeiten gibt in Eltern-Kind-Beziehungen, in ganz verschiedenen Konstellationen. Und es zeigt auch, dass es unterschiedliche Wege gibt. Es gibt manchmal Begleitungen, die wirklich zu einer Form der Versöhnung führen. Und ich meine jetzt nicht irgend so ein amerikanisches We all loving you, sondern wirklich, dass man sagt, okay, ja, nein, das nicht, aber dass man einen Weg miteinander findet. Und manchmal ist der Weg eben auch getrennt.
Das
für eine gewisse
genau,
Zeit.
Genau. Mit weil ich bin manchmal allein in dem Umfeld, ich bin Bernbiet, oder? Und das ist wie verpönt, das kannst du doch nicht machen, oder?
Doch, ich glaube, das
und
kann man
machen. Und ich tue das äußere, ich rede über das Problem. Ich sage, wenn du das erlebst, kannst du das für dich anschauen, wenn ich mit jemandem rede, der ähnliche Probleme hat. Wenn du mit dir das machen willst, kannst du mit dir das machen. Wenn du das nicht brauchst, ist das dein Recht, das darf niemand mit dir
ich
machen.
Ich glaube, dass sie damit auch eine große Hilfe für viele Hörer sind.
Das glaube ich auch.
Darum habe ich angewiesen. Ja. Aber es ist verpönt, das Thema, dass man auch einen Friedenslieb, eine Mutter muss gewähren, weil sie so will sein, oder?
Danke Ihnen vielmals.
Ich habe
keinen
Hass auf meine Mutter, das hätte ich
sagen. Nein, das spürt man
das spürt
auch.
Man
das spürt man
auch.
Gut.
Ich akzeptiere,
da sind sie entspannt.
Ich will auch akzeptiert werden. Und das habe ich erreicht. Also ich akzeptiere mich auch wieder.
Merci vielmals, Frau Staller.
Danke euch vielmals. Und noch ganz gute Gespräche.
Danke.
Ihnen auch.
Danke,
Frau Staller. Frau Ugolini, jetzt muss ich Sie fragen, ist das wirklich so ein schlimmes Tabu noch in unserer Gesellschaft, wo jetzt auch Frau Staller, gesagt, Frau Lützelflü, so darunter gelitten hat, dass man sagt, sind zwar meine Eltern, aber bis daher und dann hört es auf. Auch das sind dann nur Menschen, und ich muss sagen, Schnittende.
Das ist ein Tabu, ja. Also würde ich absolut unterschreiben. Ich denke, was mittlerweile möglich ist, ist, dass man sagt, es ist schwierig, ich fühle mich auch belastet durch die Beziehung zu meinen Eltern. Das sind Dinge, die gerade im letzten Jahr, würde ich sagen, in den Medien immer mehr auch Thema werden. Aber dass jemand wirklich sagt, ich gehe auf Distanz, sodass ich den Kontakt zumindest für eine Weile abbreche oder auf fast null runterfahre, da kommt dann schon sehr schnell aus dem Umfeld die Frage, aber das kannst du doch nicht machen, der alte Mensch. Und sie hat so viel für dich getan. Und ich denke, da spielt in ganz vielen Menschen dieser Gedanke des Zurückzahlens eine große Rolle. Und ich habe schon.
Die Eltern haben dich aufgezogen und
dir
alles
gegeben
und jetzt bist
du
undankbar.
Undankbar. Genau. Und der Faktor spielt halt eine große Rolle. Und ich glaube, Eltern zu betreuen, hat gar nichts damit zu tun, von Eltern betreut worden zu sein, sondern das sind ganz zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Und man muss ja auch sehen, wenn das jetzt jemand macht wie Frau Stalder, dann müsste man sich ja überlegen, bevor man sagt, das kannst du nicht machen. Das ist ja auch ganz schlimm, dass sie das machen muss. Und da muss ja so viel Leid und Schmerzen hineinnehmen sein. Das macht man ja nicht einfach so. Und ich
Nein,
denke, wenn
ja
man das sagt, das überlegt man sich gar nicht. Das macht ja niemand freiwillig, einfach so rasch.
Nein, vor allem, sie hat ja auch sehr schön gezeigt, sie war bereit, therapeutische oder Hilfe von außen für eine Gesprächsmediation in Anspruch zu nehmen. Und die Mutter hat es verweigert. Und ich denke, man kann 2, 3, auch 4-mal versuchen. Aber wenn von der anderen Seite gar nichts kommt, dann glaube ich, darf man auch als Kind sagen, ich mag nicht mehr, weil ich glaube, für ein gutes Miteinander braucht's immer beide. Und in Partnerschaftsbeziehungen, komischerweise, da reden wir immer davon, Beziehung ist Arbeit.
Ja.
Bei der Eltern-Kind-Beziehung geht man davon aus, die muss einfach irgendwie funktionieren. Und das stimmt, glaube ich, so nicht. Man muss da schon auch ein bisschen dran arbeiten und investieren. Ne?
Vor allem beide Seiten, wo
beide
sie gesagt
Seiten,
haben, ja. Man will dann nicht mehr das Kind sein irgendwann. Wenn man dann mal 50 ist, haben wir auch gerade vorher jemanden dran am Telefon gehabt. Wir gehen zu der Elisabeth Binkeli von Schlieren bei Könitz. Guten Abend, Frau Binkeli.
Guten Abend. Ich habe eine spezielle Frage, respektive ich arbeite in einer Arztpraxis, wo Hausarzt plus geriatrische Betreuung ist. Also wir schaffen eine zusätzliche geriatrische Ausbildung. Und was mir ist aufgefallen, also das kommt mir auch sehr bekannt vor, das höre ich tagtäglich in unserer Arztpraxis. Und wir haben einen Fall gehabt, also das war jetzt direkt der extremste Fall gewesen, wo ich merke, dass die Kinder sehr schnell merken, dass die Eltern nicht mehr können. Und vor allem eben, wenn sie dement werden. Und dann sind die natürlich mit dem Anliegen zu uns gekommen. Und dann gibt es eine komische Mischung, oder? Man sollte es der Mutter dann nicht gerade sagen. Und wir haben eigentlich lange nichts gemerkt. Und was ist also rausgekommen am Schluss am Ende, also der Sohn hat sich übrigens da auch eingemischt, also sie hat das beide sehr gut gemacht, dass die Mutter sich extrem hat zusammengenommen in der halben Stunde, als sie bei meinem Chef war und die Tests sind auch sehr super verlaufen, aber dann hat sie geschafft für den ganzen Tag. Oder? Die hat sich für den Arztbesuch einfach extrem zusammengenommen, bis wir das gemerkt haben, ist relativ lang gegangen, oder? Und dann sind wir dann schon hellhörig geworden, aber da habe ich gemerkt, die Kinder sind sie hässig geworden gegen uns, oder vor allem gegen meinen Chef. Mhm. Und wo der Druck ist gekommen, dann ist die Mutter mit Gegendruck reagiert, hat sie gesagt, sie können nicht mehr zu uns. Oder? Und dann war es schon so weit, dass das Kind das Gefühl hatte, wir glauben ihnen schon, aber das ist jetzt der Extremspann, den ich schildere, aber so geht das recht häufig. Das ist ganz extrem schwierig. Und vielleicht habt ihr einen Tipp, wie man da ein bisschen sensibler darauf eingehen kann. Gut, wir haben viel Zeit. Also wir haben eingeschrieben eine halbe Stunde generell.
Ja.
Und wenn so Gespräche sind, dann streiche ich einfach eine Stunde ab. Und das wissen wir auch, das wissen sie auch. Oder? Und wir lassen es schon offen. Aber da merke ich, da kommen wir ganz böse dazwischen. Weil auf der einen Seite hat ja der Arzt die Pflicht, den Patienten zu schützen. Weil wir wissen ja zum Teil nicht, zum Teil kennen wir die Kinder nicht. Oder?
Mhm.
Nicht bei allen, manchmal kommt die ganze Familie. Aber das ist manchmal noch ganz, ganz heikel.
Das denke ich auch. Sie sprechen da schon einen wichtigen Punkt an. Es ist heikel. Nur ist meine Empfehlung, vielleicht das so ein bisschen als Erklärung noch immer, den Hausarzt zu involvieren, weil es halt immer noch eine Autoritätsperson ist, die dann etwas sagt. Darum empfehle ich immer Kindern, die auch zu mir kommen und sich Rat holen, versuchen sie mit dem Hausarzt zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, dass ich kenne mich in der Diagnostik von Demenz ein bisschen aus. Ich habe da mal ein Praktikum auch gemacht und selber diese Testverfahren gesagt. Die Tests sind ja eins und das Alltagsleben ist halt nochmal etwas anders. Mhm. Und in einer Testsituation konnte die Frau sich jetzt im Extremfall zusammenreißen, aber ich glaube, dass die Aussage der Kinder, wie der Alltag bewältigt wird, natürlich ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Ne? Und dass man die eben auch ernst nehmen muss, weil die Kinder sehr häufig sagen, ja, beim Hausarzt, der merkt nichts, aber wir kommen nach Hause und merken, sie schafft es eigentlich nicht ja, wirklich.
Genau.
Und ich glaube, dass da eine gute Zusammenarbeit zwischen den erwachsenen Kindern und dem Hausarzt immer zum Wohle des Patienten. Ich glaube, der Aspekt, der Arzt ist da, um den Patienten zu schützen, den sehe ich auch. Ich komme ja auch aus einem pflegerischen Beruf ursprünglich. Aber es geht ja darum, die Kinder kommen ja in der Regel nicht, um ihre Eltern irgendwie loszuwerden. Mhm. Das sind die aller wenigsten. Die gibt es vielleicht auch, aber das sind die wenigsten, sondern die meisten kommen aus Sorge. Und ich denke, da wäre einfach ein guter Informationsaustausch und ein gut geplantes gemeinsames Vorgehen wichtig. Der Arzt von seiner Seite und die Kinder aus ihrer Sicht.
Ja, mir ist ganz wichtig, dass da King einfach immer wieder nachher doppelt und nicht das Gefühl hat, der nimmt uns nicht ernst.
Ja.
Ich glaube, das wollte ich auch mal sagen. Es ist schwierig mit den älteren Leuten, aber ich merke, dass sie ziehen sich zurück. Und da muss ich schon sagen, das sollte sie nicht, oder? Also, das sollte sie wirklich sagen. Jetzt habe ich halt einfach dafür, wenn ich das merke, sage ich den Patienten oder den Angehörigen schon, kommen wieder, sagen sie wirklich, haben noch dafür. Und glaube, dort ist dann manchmal die Hemmschwelle, oder? Er glaubt es ja gleich nicht. Ich glaube, genau eben nicht.
Man darf nicht locker lassen.
Ja, genau.
Nein, genau, das finde ich auch. Würde ich auf jeden Fall unterstützen. Mhm.
Merci vielmals.
Ja, bitte, Herr Pinkeli.
Danke.
Schöne Nacht, merci.
Ade, danke. Ade.
Ja, das ist nicht so einfach, man muss zum Doktor. Mit der Mutter oder so. Und dann sieht es ganz anders aus. Man denkt, man kommt Unterstützung über und es sieht ganz anders aus nachher. Also, öpper nehmen wir jetzt noch drauf. Und nachher würde ich sagen, kommen wir auch noch zu den Mail, die reingekommen sind. Da am Telefon ist Frau Waldesbühl von Eck. Grüezi, Frau Waldesbühl.
Grüezi, Rödi.
Sie sind, lese ich das richtig, Sie sind selber 80.
Ja,
und gerade
im November.
Gerade im November. Und Ihre Mutter ist wie alt?
Sie wird nächstes Jahr 103.
Aha, und wie haben Sie es miteinander, so Mutter, Tochter?
Eigentlich sehr gut. Aha. Und zwar erst jetzt, wo sie schon recht alt geworden ist.
Ah, das war mal anders gewesen?
Ja, einfach, ich war viel fort gewesen, und sie hat lange gearbeitet, in einem Geschäft bis 68. Sie war so ein eine Geschäftsfrau gewesen. Und wir hatten nie einen sehr engen Kontakt gehabt. Sie war auch nicht so eine Gluckere gewesen. Sie war sehr selbstständig und hat mich auch so erzogen. Und wir sind nicht so verrückt nah zusammen.
Wie ist denn das jetzt? Das finde ich jetzt noch interessant.
Aber jetzt gehe ich sehr gerne. Jetzt ist sie 21 Jahre im Altersheim in Nussbaumen bei Baden.
Mhm.
Und sie ist mit 82 ist sie gewesen, wo sie gegangen ist. Ja.
Wie haben Sie es denn so jetzt mit Ihrer Mutter?
Das hat sie alles selber entschieden, dass sie geht ins Altersheim.
Da haben Sie gar nie darauf einwirken müssen?
Nein, das hat sie hat ihr Toll. Haus verkauft, ihr Mehrfamilienhaus, und ist nachher sich entschieden, sie ging dort über ins Altersheim und hat dann eine kleine Zweizimmerwohnung gehabt und ist bis 95 in dieser Wohnung gewesen und hat gehaushaltet und eingekauft und sehr selbstständig gewesen. Und nur am Sonntag manchmal rüber essen, ins Heim rüber.
Und dann muss man schon sagen, ihre Mutter hat also das Leben in den Fingern, jetzt noch.
Ja, absolut. Und mit 97 hat sie gesagt zu uns, jetzt gehen sie über, jetzt lässt sie sich verwöhnen, jetzt hat sie lange genug gearbeitet.
Oh, toll.
Und von dort weg ist sie über und ich kann ihr helfen, überzuzügeln, meinen Brüder auch, wir sind nur zu zweit. Ja, und seither ist sie, sie hat dann immer gesagt, sie ist wie im 5-Sterne-Hotel. Es ist aber ein gemeinseigenes Altersheim, also eine Stiftung.
Da haben wir eigentlich noch, Frau Gullini, ein wunderschönes Beispiel, wie es kann laufen. Haben Sie denn nie Probleme gehabt, Frau Waldensbühl, miteinander?
Nein, überhaupt nicht. Ich gehe jede Woche runter und ich habe ziemlich weit jetzt, also ich mit der Bahn und Bus. Und ich habe das Auto nicht mehr seit einem halben Jahr, das habe ich verkauft und gehe jetzt halt mit Bahn und Bus. Und ich brauche fast 2 Stunden, bis ich bei ihr bin. Und sie estimiert das so, sie dankt mir immer und sagt, hast du wieder einen langen Weg gehabt. Ich sage das aber nie, weil ich gehe gerne zu ihr.
Ja. Frau Waldensbühl, was mir auffällt, wenn ich Ihnen so zuhöre, ist, dass ich das Gefühl habe, wir haben es da mit 2 Frauen zu tun, die sich sehr selbstbestimmt und auf ihre Situation einlassen. Also auch jemand wie Sie, der sagt, ich habe aufgehört, Auto zu fahren, ich halte mich, ich nehme jetzt die öffentlichen Verkehrsmittel. Das zeigt ja, dass Sie sehr bewusst auch planen, Ihr Leben.
Ja,
und da scheinen
absolut.
Sie doch in die Fußstapfen Ihrer Mutter zu treten, die das auch gemacht hat. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie noch möglichst lange so eine gute Zeit mit Ihrer Mutter verbringen können. Ja. Also Hut ab.
Doch, ich gehe sehr gern.
Ja, das wäre schön.
Und ich habe einfach Mühe, weil sie nicht mehr so viel gut gehört, aber sie strahlt immer, wenn ich komme.
Das ist natürlich schön.
Richtig freut.
Das freut mich sehr, Frau Waldensbühl, Ihnen und Ihrer Mutter weiterhin
danke,
gute Gesundheit.
Ja.
Merci vielmals. Wieder
danke
hören.
Für Ihre Sendung.
Ja, merci.
Bitte
merci.
Jetzt
haben wir noch ganz ein schönes Beispiel gehabt zum Abschluss von unserer langen Telefonrunde. Und ich würde jetzt sagen, jetzt gehen wir noch zu der Mail. Mein Kollege hat die Mail angeschaut. Und ich würde sagen, was ist denn da so reingekommen, Jürg?
Also, Andrea Dreszig von Waldkirch schreibt, das haben wir auch schon mal in dieser Sendung angesprochen, dass alte Menschen selber sollen bestimmen und entscheiden. Das ist ganz wichtig. Aber umgekehrt auch, oder auf der anderen Seite...
Du redest, glaube ich, von hinten ins Mikrofon, musst es drüllen.
So, jetzt ist besser.
Ja.
Jetzt ist besser. Also, eine Frau Andrea Dreszig von Waldkirch. Sie sagt, selber bestimmen und entscheiden im Alter sei ganz wichtig. Das haben wir in dieser Sendung auch schon mal darüber geredet. Sie möchte allen pflegenden Angehörigen Mut machen, zu ihren Grenzen zu stehen. Das ist quasi die andere Seite. Also aus der Sicht von der Tochter sagt sie, müssen wir ganz klar Grenzen kommunizieren. Und sie als Einzelkind, sie ist die Einzige, die kann für die Mutter schauen, hat sich müssen abgrenzen und auf sich selber hören, was sie kann der alten Mutter geben und was nicht. Weil wenn sie nicht auf sich hört, schreibt sie, dann kommt es eigentlich schief, dann kann sie ihr zu wenig geben.
Ja, also da absolut ein wichtiger Beitrag. Ich glaube, dass es ganz, ganz von großer Bedeutung ist, dass ich mich gerade in dem Moment, über den wir zu Beginn der Sendung auch schon gesprochen haben, wenn ich merke, jetzt wird meine Hilfe langsam nötig, dass ich da an diese Geschichte bewusst rangehe als erwachsenes Kind und mich wirklich genau frage, was kann ich? Und was will ich leisten? Und da spielen natürlich zeitliche Ressourcen, sie spricht das an mit der Frage der Grenzen, zeitliche Ressourcen, familiäre Möglichkeiten eine Rolle. Was aber eine ganz große Rolle spielt, das nicht zu unterschätzen ist, ist die langjährige Beziehung. Also die Frage ist ja auch, wie habe ich mit meiner Mutter gelebt und das Leben erlebt? Das bestimmt auch mit, wie viel Nähe ist mir jetzt im Alter eigentlich möglich? Und sie hat absolut recht, wenn sie an der Stelle sagt, ich muss mir überlegen, was ich kann und was ich will, weil sonst kommt es schief raus. Sonst kommen nämlich so latente Aggressionen, die sich im Alltag, man macht denn alles, aber macht eigentlich alles gar nicht so gerne. Und irgendwie kriegt die Mutter das dann schon zu spüren, mit einem ruppigen Ton oder ein bisschen zerren an der Bluse, so im Sinne von, mach jetzt mal ein bisschen schneller. Irgendwo entlädt sich das und da, von daher gesehen ist das eigene Grenzen erkennen ganz ein wichtiger Punkt in der Betreuung. Absolut.
Also muss man sich gut merken, selber auch mit sich abmachen, wie weit kann man gehen und wie viel Energie hat man. Jürg Göninger, was sonst, Sie sind sonst noch so für Mail-Inhalte?
Ich muss ein bisschen auswählen wegen der Zeit. Es ist noch ein Alfred Brechbühler von Kapp Appelen, im Kanton Bern, der geschrieben hat. Er hat gesagt, die Mutter von meiner Frau ist alt und körperlich und geistig abgebaut. Und zum Glück haben sie beim Notar in dem Sinne noch rechtzeitige Generalvollmacht beschafft, damit sie für die Mutter, die Schwiegermutter, können alles einholen, an Informationen, Krankenkasse und so weiter. Und er hat gesagt, aus dieser Situation heraus, es sei sehr, sehr empfehlenswert, so ein Dokument zu beschaffen.
Genau. Ist das so wichtig, Frau Golini?
Das ist extrem wichtig. Also ich glaube, wir dürfen uns nicht scheuen, solche Dinge dann zu regeln, wenn man noch drüber reden kann. Weil das, was ich vorher gesagt habe, im Sinne des alten Menschen zu entscheiden, wenn er selber nicht mehr entscheiden kann oder wenn er auch gar nicht mehr sagen kann, wie er es eigentlich will, das geht nur, wenn man vorher mal darüber gesprochen hat und wirklich diese Formalitäten geklärt sind. Und
das
man
ist dann auch unangenehm. Ja. Das ist unangenehm, das macht man ja nicht gern.
Das macht man nicht gern, aber es erleichtert die Situation für beide im Nachhinein. Und ich glaube, da muss man einfach wirklich sagen, Augen zu und durch und irgendwann mal die Sachen zu Boden reden, klären miteinander, damit für den Fall, dass Klärung im Gespräch nicht mehr möglich ist, dann eine Sicherheit da ist, auch für die erwachsenen Kinder.
Ne? Also auch da Unangenehmes nicht vor sich herschieben, sonst ist es dann irgendwann zu spät und dann kann man es nicht mehr regeln.
Da ist noch ein Mail von der Frey Piatti aus Diessenhofen. Sie sagt, wichtig sei auch zu überlegen, gibt es andere Wohnformen. Sie propagiert eine Hausgemeinschaft, damit eben alte Menschen auch können ihre wertvollen Ressourcen einbringen können. Und damit kann sie auch ihre Mutter, ihre Grossmutter, wer auch immer, besser stützen, besser unterstützen.
Ist das etwas, was bei uns fehlt, so Wohnformen? Wäre das besser?
Ich glaube, ich würde nicht sagen, dass es wirklich fehlt. Ich glaube, man ist immer wieder auf der Suche. Und eine Form sind halt so Wohngemeinschaften, wo man aber sehr schnell sieht, die gehen irgendwann dann doch wieder ein. Also so das Ideale ist es auch nicht, wenn die Menschen einfach nur alleine leben. Ich glaube, da sind wir auf der Suche. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die nächste Generation selber gestaltet. Das Problem ist jetzt, dass immer für die Alten gestaltet wird. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich eine Person im Alter bin für eine Wohngemeinschaft. Wenn jemand immer individuell gelebt hat und Individualität wichtig war, dann ist es schwierig, sich mit 80 in irgendeine Hausgemeinschaft oder Wohngemeinschaft einzufügen und Ämtchen zu verteilen. Oder?
Gut, also mal schauen, was die nächsten Jahre mit den neuen Generationen da bringen werden. Es werden neue Formen ganz sicher auftauchen, wie wir werden zusammenleben und wie wir ins Alter reingehen. Merci vielmals, das war das Doppelpunkt-Forum zum Thema, wie gehe ich um, wenn ich langsam muss Aufgaben von meinen Eltern oder für meine Eltern übernehmen, wie weit soll es gehen? Und da gibt es natürlich auch, wir haben es gehört, Konflikte und es ist wirklich nicht immer einfach, aber man muss auch gewisse Sachen beachten und dann kommt es auch viel besser. Merci vielmals, Bettina Ugolini, dass Sie da gewesen sind. Und
danke
merci
Ihnen.
Vielmals allen Hörerinnen und Hörern, die uns telefoniert haben und die Mail geschrieben haben.
Doppelpunkt. Forum. Sie hörten einen Podcast von DRS 1.